Meine Lieben, ich begrüße euch sehr herzlich zum 137. Vortrag zur Apokalypse. Und dazu gibt es den 35. Wochenspruch. Der lautet so: Kann ich das Sein erkennen, dass es sich wiederfindet in meinem Seelenschaffensdrange? Ich fühle, dass mir Macht verliehen, das eigene Selbst, dem Welten selbst als Glied bescheiden einzuleben. Also die erste Frage ist, ob ich das Sein, das mich umgibt, das ich in der Sinneswelt sehe, sonst wo, dem Sein, dem ich begegne, kann ich es in meinem inneren Schaffensdrang auf andere Art wiederentdecken. Das heißt, kann ich mich verbinden damit, kann ich etwas in mich hineinnehmen davon und das jetzt mit meinem Tun, mit meinem schöpferischen Tun irgendwo verbinden. Ja, eigentlich tun wir das immer. Die Frage ist nur, wie bewusst wir es tun können. Wir haben ja schon öfter jetzt darüber gesprochen, selbst bei der ganz normalen Wahrnehmung der Außenwelt sind wir immer kreativ mitbeteiligt, damit überhaupt dieses Wahrnehmungserlebnis zustande kommt. Und wie reichhaltig oder wie karg es ist, welchen Ausschnitt der Welt ich dadurch besser oder welchen ich schlechter mitbekomme, liegt sehr stark daran, wie ich persönlich die Welt ergreife. Manche Menschen schauen nur sehr oberflächlich draus, die kriegen wenig mit. Ein anderer schaut sehr intensiv und kriegt ein ganz kleines Detail vielleicht ganz besonders mit, das 10 andere überhaupt nicht wahrgenommen haben. Also das heißt, wie wir das Sein ergreifen, an dem sind wir schon kreativ mit beteiligt, wirklich zu welchem Bild uns das führt. Und das heißt, dieser Seelenschaffensdrang ist eigentlich im Unterbewussten zumindest immer mit dabei. Wir werden uns dessen ja meistens gar nicht bewusst, wie wir das ergreifen, die Welt. Und also zu glauben, okay, jetzt 10 Leute schauen dieselbe Sache an und sie sehen wirklich genau dasselbe, das stimmt eben überhaupt nicht. Sondern jeder formt sich in Wahrheit sein eigenes Bild. Also man ist immer kreativ beteiligt dabei und gerade in dem kreativ Durchformen des Bildes bekommen wir wieder mehr unterbewusst als bewusst mit im Grunde auch welche schaffenden Kräfte da draußen wirken. Nicht nur, weil wir müssen es eigentlich als Bild selber nachschaffen. Auf unsere individuelle Weise halt ergreifen wir Teile davon, andere nicht so intensiv, aber indem wir es selber gestalten, sind wir in dem Schaffensprozess in Wahrheit drinnen. Die Kunst ist nur, diesen Prozess ins Bewusstsein zu heben. Also und das geht dann auf höhere Ebenen, auf geistige Ebenen genauso. Also wenn man dann Elementarwesen sehen will oder sowas, das ist alles da, das kommt uns alles entgegen, es kommt uns auch in den Empfindungen entgegen, die wir erleben, zum Beispiel, wenn wir eine Pflanze anschauen oder was. Und wenn wir wach genug dabei sind, stark genug auch diese Empfindung erleben, dann ist das, muss man unterscheiden, zwischen der eigenen Empfindung, also gefällt mir nicht, begeistert mich oder stößt mich eher zurück. Aber abgesehen davon kommt mir auch ganz objektiv eine Empfindung entgegen, die durch das ganze Wahrgenommene, durch das Sinnliche durchspricht. Und nur ich reagiere auch immer darauf mit meiner Sympathie, mit meiner Antipathie. Das kann bei einzelnen Menschen sehr unterschiedlich sein. Aber wenn ich die einmal jetzt zurücknehme und mich konzentriere auf das, was kommt mir denn da wirklich entgegen, und ich einmal sage, ist jetzt egal, ob es mir sympathisch oder unsympathisch ist, ich will dich erleben, was kommt da, dann kommt eigentlich eine objektive Seelenstimmung mir entgegen, eine Art, man nennt sie im Deutschen auch eine Anmutung zumindest. Also ich sehe eine Pflanze und sie mutet mich in bestimmter Weise an. Das heißt, sie spricht in Wahrheit zu mir. Und das ist nicht etwas, was jetzt von mir kommt. Da, wenn ich diese Anmutung wirklich in ihrer Reinheit erleben will, dann muss ich eben meine Sympathie, meine Antipathie zurückstellen. Dann wird mein Seelenleben, wie soll ich sagen, transparent für das Seelische, das mir in der Außenwelt entgegenkommt. Und da in dem leben zum Beispiel die ganzen Elementarwesen drinnen. Und wenn ich das nur wach genug mitlebe, komme ich schon langsam zur Imagination, die mir diese Elementarwesen als Bild, aber jetzt sehr im übertragenen Sinn gesprochen, eigentlich ist es ein Seelengemälde, das mir entgegenkommt. Das ist ein Gemälde aus seelischen Stimmungen, die aber jetzt nicht meine sind, sondern die, die mir entgegenkommen. Und wenn ich das nur klar genug fasse, dann bin ich im Erleben der Elementarwesen drinnen. Also es ist nicht keine Fähigkeit, über die im Grunde nicht jeder verfügen würde, nur die Kunst ist, sie bewusst zu ergreifen. Unter der Schwelle des Bewusstseins ist es bei jedem von uns da. Jede Pflanze, jeder Stein, jedes Tier berührt uns auf diese Weise und spricht zu uns. Und unsere Sinne nehmen diese Sprache durchaus auf. Das sind die Mittel, die uns dem näher bringen. Also es ist jetzt, Goethe hat so schön gesprochen vom sinnlich-sittlichen Erleben der Farbe zum Beispiel. Das ist so eine Kleinigkeit. Also wo er sagt, jede Farbnuance spricht in einer ganz besonderen Weise zu mir. Und das gehört zur Farbe dazu. Ohne dem ist die Farbe eigentlich gar nicht denkbar. Naja, dann bin ich aber eigentlich schon drinnen im Erleben der seelischen Realität dieser Farbe. Und das ist die eigentliche Realität. Das, was mir als sinnliche Farbe erscheint, ist nur, wie soll ich sagen, die grobe Abschattung davon. Und da spüre ich mich am wenigsten beteiligt daran, dass die zustande kommt. Aber die Feinheiten zu ergreifen, da muss ich mich mit meiner Aufmerksamkeit, mit meinem Bewusstsein zuwenden. Und ich muss eben mein persönliches, seelisches jetzt einmal zurückhalten und mich nicht darum kümmern, ach, wie geht's mir dabei jetzt? Ah, hässlich, ein Distel, puh, hässlich oder grausliche Pflanze. Ein anderer sagt, die ist wunderschön. Aber beides ist vielleicht noch nicht das, was von der Distel wirklich kommt. Wenn ich also das meine, einmal selber still werden innerlich, dann merke ich die ganze Welt um mich herum, da spricht Seelisches durch. Und zwar nicht nur durch die Menschen und die Tiere, da ist es ja noch naheliegend, dass die beseelt sind irgendwo, aber auch durch die Pflanzenwelt, ja sogar durch die Minerale spricht so etwas zu uns. Nicht, dass das Seelische in dem Mineral oder in der Pflanze lebt, das ist es nicht. Darum ist es auch schwerer wahrzunehmen. Selbst beim Tier merke ich, wenn es sich bewegt, wenn es vielleicht Laute von sich gibt, merke ich die Stimmung, die dieses Tier in sich hat. Aber es gibt ja ein eigentlich viel höheres Seelisches, das sich gar nicht jetzt so sehr in inneren Stimmungen auslebt, sondern das gestaltend in der Welt wirkt. So wie die Elementarwesen gestaltend wirken, die Pflanzen gestalten, die Steine gestalten, die Tiere gestalten, das sind die Werkmeister, die dort sind. Ja, bei uns ist es genauso. Ich meine, wir sind so stolz auf das kleine bisschen Seelische, das wir im Bewusstsein haben und denken, das ist die ganze Welt. Das ist aber der winzigste, flüchtigste, ja, für uns halt heute der wichtigste Teil auch, aber in Wahrheit gibt es einen viel, viel größeren, viel wichtigeren Teil, der uns unser ganzes Leben lang baut. Nicht wahr? Der physische Leib wird erhalten durch die Lebenskräfte des Ätherleibs. Der Ätherleib erschöpft sich, aber jeden Tag erschöpft er sich, indem er seine Kräfte benutzt, um diesen ganzen physischen Leib am Leben zu erhalten. Das ist gerade beim Menschen besonders schwierig, weil der Mensch am meisten den Tod, die Todeskräfte, die Abbaukräfte in sich aufgenommen hat. Und die Frucht dieser Abbaukräfte ist das, dass wir jetzt einmal unser kleines Oberflächenbewusstsein haben, das für uns schon die ganze Welt ist. Und das meiste kriegen wir eh nicht mit, aber damit ist schon ein riesiges Potenzial eigentlich an Absterbekräften notwendig, damit wir zu diesem Bewusstsein überhaupt kommen. Das ist das Geheimnis des Bewusstseins, dass es auf Abbauvorgängen passiert. Im Grunde, wenn wir bewusst werden wollen, ist das ein Prozess, der unseren Körper verbrennt. Im Grunde nichts anderes. Indem der abgefackelt wird, im Grunde leuchtet das Bewusstsein auf. Und darum ist das Bewusstsein am größten, wenn wirklich das ganze Seelische den Körper sprengt, sozusagen sich herauslässt im Moment des Todes. Das ist das größte und schönste Erlebnis, das es im ganzen Kosmos geben kann. Da ist ein so riesiges Bewusstsein da und dieses Aufleuchten. Es ist oft so, dass wir das erst viel später im Leben zwischen Tod und neuer Geburt wirklich uns ins Bewusstsein heben können. Es ist ein Moment des Aufleuchtens, der aber gewaltig ist. Der ist gewaltig ist. Also wenn man nur Ahnung von dem hat, würde kein Mensch mehr irgendeine Sorge um den Tod haben. Das allein dieses Erlebnis und dieses Erlebnis, das wir immer wieder in jeder Inkarnation durchmachen, dadurch, dass wir schon viele, viele Tode gestorben sind, haben wir unser heutiges waches Bewusstsein. Dazu waren diese vielen, vielen Tode notwendig, die vorbereitet wurden dadurch, dass schon während des Lebens, während des Erdenlebens, im Grunde vor der Geburt beginnt schon der Abbauprozess. Es überwiegen zwar noch die Aufbaukräfte, aber es beginnt schon ein Abbauprozess. Und dann in den ersten 3 Lebensjahren, was da an zum Beispiel Gehirnzellen abstirbt, ich wollte schon sagen, abgestorben wird, weil es ein ganz gezielter Prozess ist. Im Grunde ist das Gehirn, wenn es sich einmal bildet, eine wuchernde, sehr lebendige Masse. In diesem Zustand wäre das Gehirn nicht tauglich als Werkzeug für unser Bewusstsein. Damit das Kind zum Bewusstsein aufwachen kann, dann sogar so um das 3. Lebensjahr zum Ich-Bewusstsein, ich bin ein Ich. Das ist ein großer Moment, manche kriegen es bewusst mit, manche nicht, aber das ist einmal erst ein großer Moment und der ist das Ergebnis dessen, dass Milliarden von Gehirnzellen abgetötet worden sind in diesen ersten 3 Lebensjahren. Also es ist wirklich so, wie wenn das eine lebendige Masse zuerst ist, aus der die sich immer mehr verhärtet, erstarrt und aus der kräftig hinausgemeißelt wird. Dadurch kriegen wir unser Gehirn, das für unsere Individualität zubereitet ist, bei jedem Menschen individuell. Und der Steiner sagt sogar, da kann man am deutlichsten sehen, die Wirkung des Geburtshoroskops. Der ganze Kosmos wirkt mit, die ganze Konstellation des Kosmos im Moment der Geburt ist ganz entscheidend dafür, wie dann in den nächsten Jahren das Gehirn ausgemeißelt wird. Und wenn man mit dem richtigen Blick es sehen könnte, die Strukturen des Gehirns, dann wäre es ein genaues Abbild der Konstellation, die im Kosmos zum Zeitpunkt der Geburt herrscht, dort, wo der erste Atemzug getan wird, in dem Moment. Und nur der Prozess, dass das wirklich dann sich manifestiert in der Gehirnstruktur, dazu ist eben dieses Ausmeißeln notwendig. Dazu muss alles weg, was störend ist. Also wir fangen mit einem viel, viel größeren Potenzial an, aus dem noch alles Mögliche werden könnte. Aber in dem jetzt das ergriffen wird von dem sich inkarnierenden Menschen, muss es künstlerisch durchgestaltet werden. Da spielt das Ich eine große Rolle, da spielen aber eben auch die astralischen Kräfte eine große Rolle, in denen ja ungeheure Weisheit eigentlich drinnen ist, drinnen wirkt. Und wir kriegen nichts mit davon, im Grunde. Wir haben dann nur das fertige Ergebnis, dass wir halt mit der Zeit uns ein bisschen Gescheitheit entwickeln, auf die wir heute so mächtig stolz sind. Aber was darunter ist, das was uns oben bewusst ist, das ist weniger als ein Promille oder so, jetzt Hausnummer genannt, das ist winzig. Es ist winzig. Und darunter waltet so was Großes. Und in der Natur ist es aber genauso. Da walten auch seelische Kräfte. Aus den seelischen Kräften wird das Bild eingeprägt in Ätherkräften und die gestalten dann das Lebendige zum Beispiel. Ja, selbst ein Kristall kommt aus einem lebendigen Prozess hervor. Jeder Kristall bildet sich aus einem fließenden, flüssigen Prozess heraus, bis er dann irgendwann erstarrt und tot wird, fast tot wird, aber immer noch nicht so starr wird, dass es dem Idealbild des Kristalls entsprechen würde. Darüber haben wir ja schon jetzt öfter gesprochen, weil dann wird er sofort beim leisesten Windhauch zerbröckeln, wenn er nicht innerlich Fehler hätte, die ihn aber beweglich machen. Aber da wirkt überall Geistiges, Astralisches, Ätherisches mit. Das ist alles da. Und indem wir in die Welt hinausschauen, hinaushören, hinausfühlen, uns beteiligen seelisch mit sozusagen, ja, wie Fühlhörner unsere Seele hinausstrecken in diese Welt, was wir heute viel weniger tun als früher. Früher war diese Verbindung ganz natürlich bei den Menschen vorhanden. Sie sind seelisch eigentlich fast ganz in der Außenwelt drinnen gewesen, gar nicht bei sich. Daher auch noch kein Selbstbewusstsein. Also je weiter man zurückgeht, so ein wirkliches Selbstbewusstsein gibt's nicht, sondern sie leben mit ihrem Seelischen ganz draußen. Sie leben in dem Seelischen, was draußen ist, in den Bäumen, in den Pflanzen, in den Gräsern, im Geruch des Erdbodens, in den Düften, die die Luft durchwirken. In all dem lebt man mehr drinnen. Und darum kein Wunder, dass selbst heute noch Naturvölker dann eben Bäume, Steine, das alles beseelt irgendwo sind. Dann sagt man, das sind Animisten. Also die träumen ihr Seelisches hinein. Die Wahrheit ist genau umgekehrt. Unser Seelisches haben wir aus dem herausgeholt. Allmählich. Und von all diesen Kräften steckt alles in der Weisheit unseres Astralleibes drinnen. Wir haben ein ganzes Kompendium dieser Kräfte in uns. Wenn das nicht so wäre, könnte man nichts erkennen in der Außenwelt, gar nichts. Da ist die ganze kosmische Ordnung lebt da drinnen. Allerdings mehr oder weniger beeinträchtigt durch die Widersacher, die halt auch sich austoben im Astralleib und die dann, ja, diese zusammenziehende, verengende, egoistische Kraft ist. Ich will in mir sein. Meine Innenwelt gehört mir. Das hatte der Mensch ursprünglich nicht. Auf die Idee wäre er gar nicht gekommen. Ich bin eins mit meinem ganzen Lebensraum, in dem ich mich befinde. Ich meine, anders hätten die ersten Menschen gar nicht überleben können. Wir tun uns heute so schwer, verstehen die Natur, ja, verstehen. Verstand ist eben zu wenig. Wir leben nicht mehr seelisch mit der Natur draußen. Darum verstehen wir sie eigentlich nicht. Weil das, was wir verstehen, ist eben wieder nur so ein ganz karger, kleiner Rest davon. Das ist das, was in unserem Wachbewusstsein drinnen ist. Aber wir können lernen, dieses Seelische in uns rege zu machen. Und da finden wir unheimlich Weisheitsvolles. Wir finden aber auch ganz dunkle Seiten, die halt durch die Widersacher verursacht wurden, denen wir Raum gegeben haben, dass sie in unserem Wesen wirksam sind. Und mit diesem, wir müssen aber eigentlich, wenn wir die Natur erkennen wollen, mit unserem Seelischen der Natur entgegengehen. Aber mit diesem großen Seelischen, mit diesem nicht vom Egoismus verzerrten, nicht mit dem, wo die Widersacher drinnen stecken und die uns unter anderem immer einreden, beurteile alles nach dem, was es dir bringt, dir als Persönlichkeit bringt. Na, das ist der Egoismus. Alles abschätzen danach. Ja, bringt man das, was, kriege ich dadurch ein besseres Leben oder sonst was? Und es interessiert einem eigentlich gar nicht, was es im Naturzusammenhang bedeutet, sondern nur, was bedeutet es mir? Was bedeutet es mir? War aber notwendig. Wir haben auch oft gesprochen schon darüber, der Egoismus ist was Notwendiges. Dadurch sind wir mal zu einem kleinen Selbstbewusstsein gekommen. Also wir sind was anderes als das da draußen und wir kümmern uns einmal hauptsächlich um uns selber. Zuerst einmal um die Gruppe, um den Stamm, um das Volk dann vielleicht. Volk ist eh schon schwierig, also eher Stammesgemeinschaft, da ist es noch sehr eng, die durch das Blut miteinander verbunden ist. Der Ich-Begriff war früher auf den Stamm bezogen, findet man ja noch im Alten Testament ganz deutlich drin. Also der Methusalem, der, weiß ich nicht, über 900 Jahre alt wurde, denkt man sich, was haben die für einen Zaubertrank gehabt oder wie ist das zugegangen? Na, es war selbstverständlich, dass der Name für den Stamm da war. Der Einzelne hatte eigentlich gar keinen Namen, der sich differenziert von dem. Jeder war Methusalem, der zu diesem Stamm gehörte, und er hat gelebt von den großartigen Taten des Urahnen, mit dem dieser Name in die Welt gekommen ist, also den Begründer des Stammes, der dann halt zu einer Familie, zu einer Großfamilie, zu einem ganzen Stamm angewachsen ist. Und das Gedächtnis der Leute war so stark, dass es die Erlebnisse des Gründers dieses Stammes noch genauso lebendig vor sich hatte, auch natürlich später dann durch äußere Überlieferung, aber die so lebendig war, weil sie das ganze Leben darum gedreht hat, die Geschichte des Urahnen zu erleben, weil das ist ja meine Geschichte. Ich bin ja der Stamm. Selber, ich bin so wie der kleine Finger dran. Und daher auch gar nicht schlimm, wenn ich das Leben verliere. Aber wehe, ein anderer Stamm mischt sich hinein und schneidet mir sozusagen von meinem Stamm einen kleinen Finger ab. Wehe das. Dann muss Rache geübt werden. Dann geht's nur mehr darum, den anderen Stamm auszulöschen. Wirklich auszulöschen. Das war das Grundprinzip dann. Und dann entsteht also sowas, was wir heute zwischen den Individuen haben, war zwischen den Stämmen. Und das Mittel war in der damaligen Zeit wirklich Ausrottung. Komplette Ausrottung. Ihr seid nicht würdig, hier auf der Erde zu leben. Ihr verletzt eigentlich. Indem ihr uns verletzt habt, habt ihr das Göttliche, das Geistige, das durch unseren Stamm wirkt, geschädigt. Ihr habt das Göttliche selber beleidigt eigentlich, im Grunde geschädigt sozusagen. Das Werk der Götter beeinträchtigt. Nur hat das natürlich jeder Stamm gesagt. Das ist halt das Problem, weil auch jeder seine Gottheit hatte, seine Stammesgottheit. Und das Ich-Bewusstsein war eben noch ein Gruppenbewusstsein, eben dieses Stammesbewusstsein. Und da war man sich auch bewusst, also wir verkehren als Stamm mit einer höheren geistigen Wesenheit, die lebt durch uns und wir können sie erleben in unseren Taten. Und erst allmählich ist es dann eingezogen in den einzelnen Menschen. Das ist im Grunde erst so wichtig in der griechisch-lateinischen Zeit der Fall. Es beginnt schon in der ägyptischen Zeit, in der Empfindungsseele ein bisschen. Empfindungsseele heißt ja schon, ich habe ein seelisches, das ich in mir trage, das nur mir gehört irgendwo. Da empfinde ich mich zumindest. Ich habe eine ahnende Ich-Empfindung, zumindest also wenn ich schon etwas weiterentwickelt bin, das heißt schon mehrere Inkarnationen hinter mir hatte, und dann kommt diese Empfindung irgendwie. Aber sie ist immer noch sehr, 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 sehr vage im Grunde. Und nur der Pharao oder die höchsten Priester entwickeln das weiter und machen eine Einweihung in das Denken durch. Also, dass dann in der griechisch-lateinischen Zeit die Philosophie entstehen konnte, wurde vorbereitet dadurch, dass in der ägyptischen Zeit die Menschen, die Eingeweihten, in das Denken eingeweiht wurden. In das Denken. Und daher konnten sie dann erstmals, ja, große Reiche organisieren. Diese Fähigkeit, die äußere Welt zu ordnen, zu organisieren, noch, ja, Verstandesprinzipien könnte man sagen, aber doch eher noch nicht so dieses philosophische Denken, sondern einfach das, was ich von den Göttern, von meinen Stammesgöttern, von meinen Volksgöttern dann, also in der ägyptischen Zeit ist das ja eine ganze Vielfalt, die alle mitwirken muss, was mir die sagen, kann ich übersetzen in eine Sprache, die mir sagt, wie ich die Erdenwelt ordnen muss. Also ich erlebe einfach, wie das die Götter jetzt in einer Art Gedankensprache zu mir sprechen, mit im Grunde ganz klaren Anweisungen, was zu tun ist, mit ganz klaren Gedanken, was zu tun ist. Es sind ja nicht wirklich so selbstgedachte, es sind inspirierte Gedanken. Aber das war die Voraussetzung, dass dann in der griechisch-lateinischen Zeit das Denken hereinkommen konnte, indem der Mensch sich selbst jetzt als Ich erstmals wirklich als Ich begreift. In der ägyptischen Zeit waren es eben gerade nur diese Eingeweihten, die das erleben konnten. In der griechisch-lateinischen Zeit werden es immer mehr Menschen, die das können und im Denken sich selbst erleben und gerade, ja, wie soll ich sagen, in der Schärfe des Denkens, ja, auf aber jetzt seelisch-geistiger Ebene das wiederholen, was früher wirklich ein Ausrottungskampf war. Der Intellekt wird sehr schnell bei den Griechen noch weniger, aber bei den Römern dann ganz eindeutig zu einem Kampf, welches Ego ist das Stärkere, das Bessere? Ich sage jetzt bewusst das Ego. Wer kann besser denken? Wer kann klarer denken, sodass dem anderen irgendwann die Argumente ausgehen und er einfach geschlagen ist? Ich meine, sie haben auch noch genug äußerlich gekämpft, die Römer im Übrigen, klar, wissen wir eh. Aber das Eigentliche ist, dass sie entwickeln ja, seelisch-geistigen Kampf. Aber da geht es wirklich darum, das Ego stärkt sich, indem es seine Verstandeskräfte stärkt. Das ist also zumindest eine wesentliche Seite davon. Und gerade im Lateinischen, auch in der lateinischen Sprache liegt es dann sehr stark drinnen. Es ist erstens sehr pragmatisch und also sehr orientiert darauf, wie grenze ich, ja, meinen Bereich ab, schau, dass der möglichst groß ist und wie halte ich die anderen im Schach. Und das sind Kräfte, die jetzt damit aber in die Erdenwelt hineingekommen sind, die wirklich nur durch den Menschen hineingekommen sind. Natürlich, in der Natur gibt es auch Fressen und gefressen werden und so weiter. Wir haben ja letztens darüber gesprochen, dass aber das auch ein großartiges Erlebnis für die Beutetiere sein kann, für beide, für den Jäger und für die Beute. Der Moment, wo die Beute ergriffen und getötet wird. Der Moment des Todes beim Tier. Was Großartiges. Was Großartiges, weil auch da so ein starkes Bewusstseinslicht aufleuchtet. Und im Grunde haben das schon früher auch die Naturvölker, selbst in der atlantischen Zeit noch, die Jäger erlebt, wenn sie eine Beute gejagt haben. Dann haben sie durch das großartige Miterleben dessen, was das Tier im Moment des Todes erlebt, nämlich selbst etwas an Bewusstseinslicht mitgenommen. Das heißt, es war ein großer, heiliger Moment, dieses Tier zu erlegen. Nicht wie heute, dass irgendwelche reichen Leute mit einem Quer herumrennen, sie eh alles herrichten lassen und dann blöd auf irgendein Tier draußen schießen. Ich meine, da kriegen sie nichts mit, also hey, ich habe wieder getroffen oder sonst was. Die erleben gar nichts mit. Aber das war die heiligste Handlung, die es gibt. Und auch mit aller Demut verbunden, für das großartige Geschenk, das uns gegeben wird, indem das Tier sozusagen ja im Grunde sich hinopfert, aber eben auch selbst einen großen Moment erlebt in dem drinnen. Also gerade in unserer heutigen Zeit, wo wir ja doch zumindest in unserer westlichen Kultur immer so ein bisschen ein Problem mit dem Tod haben. Es ist was man so gern wegschiebt. Aber dass man zu der Haltung kommt, kann ja nur dort der Fall sein, wenn man nur äußerlich sinnlich das anschaut, ohne miterleben zu können, was Großartiges dabei alles passiert. Und was uns selber in jeder Inkarnation auch wieder bevorsteht. Bitte, damit wir jetzt nicht für eine Todessehnsucht reden, aber trotzdem sollte man sich eigentlich auf diesen Moment des Todes, wenn die Zeit eben gekommen ist, dass ich hier auf Erden meine Aufgabe bewältigt habe, erfüllt habe und nichts mehr weiter dazu beitragen kann, dann sich zu freuen auf den Moment des Todes, zu freuen. Die Inder kennen das noch eher, darum feiern sie den Tod in weißen Gewändern und mit Licht. Und das ist was Schönes. Bei uns sehen wir, oh, um Gottes Willen, dieser schöne Mensch zerfällt jetzt, wird Leichnam, wie geht in die Verwesung über, fürchterlich. Auf das schauen wir. Das ist das, was uns trifft und dann vielleicht jetzt alle anderen unterhaben, die, oh, jetzt ist der weg, was tue ich denn jetzt allein? Dabei sind wir ja dann gar nicht allein, weil gerade dann noch viel stärkere geistige Kräfte hereinkommen können, nur die muss man erleben können. Ich meine, es ist sicher eines der wichtigsten Dinge, die wir heute uns erwerben könnten, sollten, die Gegenwart der Toten zu spüren, uns mit ihnen zu verbinden. Und das geht aber nur dann, wenn man lernt, die egoistische Seite der Trauer abzulegen. Trauer ist gerechtfertigt, absolut, und muss bewältigt werden, weil damit, dass der Tote weggeht, ist, also abgesehen davon, dass seine physische Präsenz weg ist, es sind seine Lebenskräfte weg. Die sind mir entzogen. Hängt jetzt sehr stark davon ab, wie stark die Beziehung zwischen den Menschen war. Wenn es eine sehr starke Beziehung ist, dann ist es ein Austausch auch der Ätherkräfte und man nimmt sehr viel davon selber mit. Dann wird man auch leichter über die Trauer hinwegkommen. Weil die Trauer in Wahrheit besteht in dem realen Entzug von Lebenskräften. Das heißt, es kann dann durchaus auch sein, dass ein Mensch, weil jetzt sein Partner stirbt, krank wird dadurch. Das kann verschiedene Gründe haben, aber einer der Gründe ist der, dass jetzt ein beträchtlicher Teil von Lebenskräften, die vorher durch den Partner gegeben waren und die man gemeinsam sozusagen benutzen konnte, weil jede soziale Gemeinschaft im Übrigen ist eine Äthergemeinschaft einmal. Also da ist man im Ätherischen verbunden miteinander. Und wenn jemand weggeht aus der Gemeinschaft, dann fehlt etwas da drinnen. Es kommt dann vielleicht wer anderer dazu, der wieder anderes dazu bringt. Aber je mehr man in dieser Gemeinschaft wirklich aufgenommen hat, sich zu eigen gemacht hat von den Ätherkräften des anderen, das heißt, gelernt hat, auch solche Ätherkräfte in sich rege zu machen, zu entwickeln. Also lernt von dem anderen. Umso leichter kann man dann das tragen, wenn jetzt plötzlich vielleicht die ganze Gemeinschaft wegfällt. Vorher war man getragen von der ganzen Familie oder was. Aus irgendeinem Grund bin ich jetzt in ein ganz anderen Eck in ein ganz anderes Eck der Welt verschlagen und ganz auf mich alleine gestellt. Aber wenn ich diese ganzen Kräfte verinnerlicht habe, die ich in meiner Kindheit, meiner Jugend und so weiter aufgenommen habe, durch die Familie zum Beispiel oder durch die Freunde, mit denen ich beisammen war, dann fühle ich mich überhaupt nicht einsam, überhaupt nicht geschwächt. Dann fühle ich mich stark trotzdem. Also, es ist die Zeit, wo wir einfach beobachten sollten, zumindest einmal beobachten lernen sollten, dass es nicht immer darauf ankommt, dass wir äußerlich mit den Menschen zusammen sind. Dass sie uns etwas, Menschen, mit denen wir verbunden sind, über lange Jahre auch waren, dass die genauso in ihren Kräften da sind, wenn wir sie nicht physisch vor uns haben. Das gilt für jede Gemeinschaft, die sich bildet, wenn sie eine wirkliche Gemeinschaft ist. Abgesehen davon, dass ja auch hier das Christuswort gilt, also wenn zwei oder drei oder noch mehr in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Also dann wirkt durch das alles der Christus mit und den Christus tragen wir aber auch in uns, in unserem Ich. Da ist er drinnen. Der Christus in uns. Sozusagen, der die Lebensquelle schlechthin ist. Und das ist gerade auch die Kraft, mit der es uns gelingt, die Ätherkräfte, die um uns sind, durch die Menschen, die um uns sind, selber, aber auf eigene Art, ja, zu produzieren, möchte ich geradezu sagen. Also sie hervorzubringen. Alleine können wir das noch nicht, aber der Christus hilft uns dabei. Aber was von uns kommt, ist, dass wir sie uns eben wirklich aneignen, im Sinne für unser Ich, für unser Wesen geeignet zu machen. Und dann werden sie ganz starke Lebenskräfte, und das ist die größte Gesundheitsquelle, die es geben kann. Muss man ganz deutlich sagen. Und die Medizin der Zukunft wird dorthin gehen, diese Kräfterwege zu machen. Vielmehr diese Kräfterwege zu machen. Ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt, sehr ketzerisch gesagt, das sage ich jetzt wieder, ist vieles, was wir heute in der modernen Medizin drinnen haben, ohne jetzt was Böses darüber zu sagen, aber es ist im Grunde nichts anderes, als dem Menschen zu helfen, mit seiner Krankheit länger zu leben. Nicht ihn zu heilen, weil das kann sie nicht. Wenn es gut läuft, ist es sogar so, dass man jetzt relativ wenig Beschwerden dabei hat. Also man kann halbwegs gut leben, auch mit der Krankheit, und länger leben. Aber im Grunde ist es keine Heilung, keine wirkliche Heilung. Jede Heilung ist immer Selbstheilung. Sie kann nur durch die eigenen Ätherkräfte passieren, durch nichts anderes. Und das heißt, die Frage ist, wie weit kann ich sie in mir rege machen? Wie weit kann ich den Heiland in mir rege machen? Das heißt, wie weit kann ich den Christus einladen, dazu da mitzutun? Aber dazu muss ich was tun. Es ist nicht so, ja, lieber Christus, mach, du kannst es eh besser. Da muss ich mich wirklich verbinden mit dem Christus, nicht bloß Oberfläche, bitte mach's für mich, sondern ich muss den Heilwillen in mir entwickeln. Ich muss es wollen. Und ich muss es wollen, auch mit den ganzen Hindernissen, die dabei vielleicht zu überwinden sind. Also das heißt, auch den Schmerz, das Leid, soweit es möglich ist, zu tragen, das vielleicht für den Heilungsprozess aber notwendig ist. Ist oft so, dass wenn ein Heilungsvorgang in Schwung kommt, kann oft eine Verschlimmerung sogar zuerst eintreten. Das kann bis zu einer kritischen Phase sogar führen. Und die Frage ist, habe ich den Willen, da durchzugehen? Und dann blüht das auf und dann ist die Chance zur wirklichen Heilung da, oder gebe ich vorher auf und sage, bitte repariert's mich, schaut's, dass das halt möglichst glimpflich weitergeht. Aber eine wirkliche Heilung ist es nicht. Und wir stehen relativ kurz davor, dass man erkennen wird, dass die wirkliche Heilung von anderer Seite kommt. Das ist etwas, was sehr in der Luft liegt, in Wahrheit. Und dann wird sich vieles in der Medizin auch ändern müssen. Und ich meine, verschärfend kommt halt heute dazu, bei der Medizin, die hinauszögert, dass sie halt ein furchtbar gutes Geschäft ist. Und das ist eine Problematik, die ja vor allem mit der Neuzeit sehr stark aufgekommen ist. Also gerade in der Neuzeit ist die Heilkunst immer mehr zum Geschäft geworden. Ich habe es eh schon oft erwähnt, also die Hexenverbrennungen sind zu einem sehr großen Teil von Ärzten initiiert worden, die sich einfach die Konkurrenz durch diese hellsichtigen Kräuterweiberln oder sowas, Hexen, die da irgendwas Obskures scheinbar tun, aber in Wahrheit viel was Gescheiteres tun, als was die Quacksalber gemacht haben. Die wollten die Konkurrenz loswerden. Und die Kirche hat sehr fröhlich mitgetan. Die größten Hexenverbrennungen waren in der Neuzeit, nicht im finsteren Mittelalter. Und da ging es in Wahrheit nicht um die Religion, da ging es um Geschäft und Macht. Weil natürlich hatte man auch Angst, da die Kirche oder Ding, ja, diese Kräuterweiberl oder Ding, oder auch Hexer von mir was, also kräuterkundige Menschen, aber bei denen die Kräuter ja eben im Grunde auch nur Anregung zur Selbstheilung waren, die das wussten. Und natürlich haben manche Leute in der Kirche sehr deutlich gespürt, okay, die haben aber Fähigkeiten, die wir nicht haben. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Also hat man fleißig mitgetan. Ja, das sind so große, große Punkte. Und das steckt halt jetzt alles ein bisschen in diesem Wochenspruch drinnen. Also kann ich die Welt, kann ich das Seiende um mich, das Wort Sein kommt von Sehen eigentlich. Also ja, Seiendes bezeichnet man ursprünglich, ich hab's gesehen, aha, dann ist es da. Also die Dinge, die Wesen, die Gegenstände, die Pflanzen, die ich heute halt um mich herum sehe. Aber die Frage geht jetzt darum, kann ich das so verinnerlichen, dass es in mir ein Seelenschaffensdrang wird? Das heißt, dass ich von dem, was ich da aufnehme, von dem, was ich jetzt durchaus einmal durch die aufmerksame sinnliche Wahrnehmung aufnehme, kann ich das in mir zur Wirksamkeit bringen, zu einer Kraft, die in meine Tätigkeit einfließt, in meine seelische, in meine ätherische Tätigkeit einfließt. Und wenn ich das tue, dann kann in mir als heutiger Mensch auf jeden Fall schöpferisch neue Seelenkräfte hervorbringen. Weil es ist nicht einfach so, ah, ich nehme die Kräfte herein und unverändert wende ich sie wieder an. Nein, ich nehme etwas auf als Anregung und mache es mir zu eigen. Dann arbeite ich im Grunde an meinem Geist selbst. Das ist ein Teil davon, an meinem Geist selbst zu arbeiten. Geist selbst zu entwickeln heißt, ich verwandle mein seelisches, ich verwandle mein astralisches, von dem das Seelische heute halt ein kleiner Teil ist. Ich verwandle es aber so, dass ich es wirklich schöpferisch umgestalte. Und dieses schöpferisch Umgestalten besteht in letzter Konsequenz darin, dass ich altes, nicht mehr brauchbares seelisches ins Nichts hineinstoße und aus dem Nichts heraus ein Neues erschaffe. Das wird vielleicht sehr ähnlich dem sein, was ich ins Nichts gestoßen habe. Also es ist nicht nur, wie wenn ich eine Plastilinmasse nehme und sie jetzt durch kräftiges Herumdrücken umgestalte, sondern es ist so, dass ich diese Plastilinfigur da, was es ist, einmal nicht nur zu einer Kugelform, zu einer Umgestalt, sondern sie so zusammendrücke, dass sie verschwindet eigentlich. Und dann mache ich Hokuspokus und sie wächst neu hervor. Es ist wieder Ton, aber er ist neu geworden, bietet neue Gestaltungskräfte. Beim Ton können wir das nicht wirklich, oder beim Plastilin oder sonst was, aber bei unserem Seelischen können wir es zumindest ein bisschen. Weil die meisten Menschen haben heute schon etwas von ihrem wirklichen eigenen Geist selbst entwickelt. Ohne Geist selbst könnte man in Wahrheit gar nicht leben. Und daher ist ein Geist selbst schon lange veranlagt, aber es ist eben noch nicht unseres. Es ist etwas, was uns immer von oben gereicht wird, wenn wir es gerade brauchen. Aber es ist jetzt die Zeit, es wirklich uns zu eigen zu machen. Unser eigenes zu machen. Und überall dort, wo man einen geistigen Schulungsweg geht, und das muss gar nicht so hochtrabendes sein. Also, weil wir jetzt auf Antoworld wieder sehr viele Menschen haben, die bei den Nebenübungen dabei sind, die Rudolf Steiner gegeben hat, die in ähnlicher Form aber auch anderswo zu finden sind. Also, das ist jetzt etwas, was man überall in der Welt findet, also so ähnliche Übungen, so einen ähnlichen Übungsaufbau. Das sind Sachen, da muss ich nicht ans Geistige glauben, ich muss gar nichts, ich muss nur arbeiten an mir. Also Gedankenkontrolle durchführen, Initiative des Handelns entwickeln, indem man vornimmt, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Handlung zu tun, die keinem äußeren Zweck dient, sondern die nur passiert, weil ich es will. Die kann was ganz Simples, Banales sein. Von mir aus kann ich in der Nase bohren um 12 Uhr mittags. Ich weiß nicht, wie höflich das ist, wenn andere Menschen dabei sind. Es ist ganz egal, was man macht. Oder ich zupfe mich am Ohrläppchen. Also am besten irgendwas, was ich ohne irgendeinen Gegenstand jederzeit überall machen kann. Aber mich so in den Zeitrhythmus hineinlebe, dass ich es jetzt ungefähr zumindest um die Zeit, es geht nicht um die genaue Uhrzeit mit der Atomuhr gemessen, sondern es geht darum, sich mit der Ätherwelt zu verbinden, die die fließende Zeit eigentlich ist. Die Ätherwelt hat die ganzen Rhythmen drinnen. Aus diesen Rhythmen heraus ist alles gestaltet. Alles, was jetzt äußere feste physische Form hat, ist aus einem Rhythmus heraus entstanden. Ja, aus einer ganzen Komposition von Rhythmen. Also im Grunde ist alles ja, gefrorener Klang, könnte man sagen. Die ganze Welt bis ins Mineralische hinein. Und die geometrischen Proportionen, die Harmonien da drinnen sind nur der letzte äußere Ausdruck von dem, was bewegliche Harmonie war. Also ein Zusammenklingen. Klangätherkräfte zum Beispiel spielen da eine Rolle. Klangätherkräfte, die Rudolf Steiner auch mit Recht bezeichnet als den chemischen Äther. Und zugleich ist es der mathematische Äther. Also die mathematischen Gesetzmäßigkeiten leben da drin, die chemischen Gesetzmäßigkeiten leben da drin. Und nur zuletzt, wenn es schon abstirbt, dann erscheint es in der äußeren Form. Aber das ist im Grunde ein festgehaltener Rhythmus. Und man kann ja durch den Zusammenklang von Schwingungen können ja die wildesten Gebilde entstehen, die durch die Schwingungen einfach erzeugt werden. Die wildesten Schwingungsformen, dreidimensional durchaus heute. Und aus dem heraus entsteht es, mit diesen Kräften arbeitet, wenn man die zweite Nebenübung zum Beispiel macht, also Initiative des Handelns. Mir irgendeine Handlung frei aus meinem Ich heraus wählen, die ich dann aus Eigenverantwortung konsequent jeden Tag zu einer bestimmten Zeit durchführe. Und wenn man es schwerer machen will, dann macht man zwei Übungen am Tag oder drei oder vier. Irgendwann einmal ist es so, dass man total in der Zeit drinnen lebt. Und zwar nicht nur in der äußeren Uhrzeit drinnen, dass das Wenigste ist, sondern dass ich ein Gefühl habe, jetzt ist es Zeit, das zu tun, jetzt ist es Zeit, das zu tun. Durchaus so, wie ich mir selber einteile irgendwo. Aber ich spüre, ja, jetzt ist der Zeitpunkt reif dafür. Wie anders wäre das Leben, wenn so die Arbeitswelt verlaufen würde? Nicht so nach der Stechuhr sozusagen, nach dem Glockenschlag, sondern dass jeder Mensch sich seinen Zeitrhythmus, seinen Arbeitsrhythmus gestaltet, der seinem Wesen entspricht. Dort ist er am leistungsfähigsten. Dort kann er am meisten der Welt geben dadurch. Ja, wenn das einmal die Unternehmer lernen werden, dass das so ist, dann werden sie den Menschen ganz andere Arbeitsbedingungen geben, weil der Betrieb wesentlich produktiver wird. Produktiver wird, weniger Krankheiten, weniger Arbeitsunfälle und so weiter. Es gab ja sogar, habe ich glaube ich eh schon mal erzählt, in Graz bei einer großen Baufirma hat man den Versuch gemacht, die Arbeiter in der Arbeitszeit täglich eine Stunde Arrhythmie zu machen. Also die Arrhythmie, das ist diese Bewegungskunst, die von Rudolf Steiner inauguriert wurde, die also in einem ganz harmonischen Gestalten der Bewegungen steht. Es ist nicht eigentlich ein Tanz, sondern es drückt sich darin die Sprache zum Beispiel aus, also es ist sichtbar gewordene Sprache, sichtbar gewordener Gesang, sichtbar gewordene Musik, sichtbar gewordene Lebensrhythmen eigentlich, die da drinnen liegen. Weil in jedem Wort steckt es drin, jedes Wort ist lebendig eigentlich. das lebendige Wort, was wir dann so als laut ausstoßen und dann vielleicht halt noch irgendwo aufzeichnen, da stirbt's schon ab im Grunde. Aber es zu erleben in dem Prozess des Werdens und aus dem zu spüren, ja, das ist eigentlich eine Kraft, die den ganzen Leib, meinen ganzen Leib gestaltet. Die ganzen Laute, die wir verwenden, sind im Grunde Splitter aus dem, was ununterbrochen unseren Leib gestaltet und lebt drinnen. Wir sind Wort auf der Ebene. Und wir sind Musik, wir sind Klang. Nur wir sind uns das noch nicht bewusst. Und es ist eigentlich so leicht, dorthin zu kommen mit dem Bewusstsein, zumindest was mitzukriegen. Eben in der Arrhythmie kann man das erleben. Wenn ich nicht nur irgendwie halt fuchtel mit den Armen, sondern wenn ich wirklich spüre, wie in mir die Bewegung entsteht und ich das miterlebe, wie das ganz von selbst geht, da strömt das Ätherische eigentlich durch und führt die Bewegung. Und doch bin ich es, der mit meinem Bewusstsein dabei ist. Dann mache ich es trotzdem auf meine ganz individuelle Art. Das kann ich dann spüren. Dann spüre ich ganz deutlich, wie sich die Lebenskräfte, die Ätherkräfte in mir individualisieren. Und völlig weg davon, aha, es gibt jetzt genormte Bewegungen. Also, da mache ich halt irgend sowas. Und mache ich halt so. Ende. Und immer so. Ich finde vielleicht ganz andere Arten, die noch keiner gemacht hat, und trotzdem liegt das Wesen des E drinnen. Ich kann es auf so viele unzähligen Variationen machen. Dann sind wir im Lebendigen drinnen. Schaut euch den Reichtum in der Natur an. Die Natur, ja, heute wird schon sehr durch den Menschen beeinträchtigt, aber im Grunde lebt sie von der Überfülle. Und die Natur hat überhaupt kein Problem damit, dass auch immer wieder genügend zugrunde geht. Wie der Goethe so schön sagt, der Tod ist das Mittel, dass die Natur viel Leben hat. Ohne Tod gibt's kein Leben. Es muss immer wieder, stellt euch vor, alles würde ewig leben, im physischen Sinn ewig leben auf der Erde, dann hätte man keinen Platz mehr da auf der Erde. Dann wäre alles zugemüllt im Grunde durch. Es ist eigentlich immer das Entstehen, das Wachsen, das Aufsprießen und das immer mehr Richtung Bewusstsein gehen im Absterbeprozess, gerade im Absterbeprozess. Wenn wir nur das wuchernde Leben im Übrigen hätten, dann hätten wir halt das Bewusstsein nicht. Wir nicht, die Tiere nicht, das natürlich schwächer ausgeprägt ist, zumindest kein Selbstbewusstsein in den meisten Fällen ist. Nur bei einzelnen Tieren streift es heran an das Selbstbewusstsein, außer im Moment des Todes. Dort erleben zumindest die höheren Tiere, die Säugetiere, erleben etwas. Da kommen sie für einen Moment in so etwas wie ein Ich-Bewusstsein hinein. So ein Spüren von dem, was es sein könnte, ein Ich zu sein. Und sogar ein freies Ich zu sein. Gerade in diesem Moment der Befreiung aus den Leibeshüllen. Das ist was Wesentliches. Auch die menschliche Freiheit hängt damit zusammen, dass wir durch so viele Tode schon durchgegangen sind. Dieses Aufleuchten des Bewusstseins, wenn das alles abstirbt und ich merke, für einen Moment da drinnen, das ist mein unsterbliches Ich, das ganz individuell ist. Es kann gar nicht anders sein. Das leuchtet auf. Also, ja, und geht damit gehen aber diese Kräfte auch die wir freigeben, jetzt indem wir unsere Leibeshüllen aufgeben, haben auch eine befruchtende Wirkung in Wahrheit auf die Erdensphäre. Die Leichname sind nichts Schlechtes für die Erde, sie sind was notwendig, auch ganz besonders die menschlichen Leichname. Weniger durch die Stoffe jetzt, die da in Verwesung geraten und zerfallen, das ist das Wenigste. Also bitte düngern werden wir mit unserer selbst eher nicht. Aber geistige Kräfte, geistige gestaltende Kräfte gehen in die Erde über. Wir tun der Erde etwas Gutes damit. Etwas Gutes damit, dass sie einen Weg in die Zukunft nehmen kann. Das ist eines der Dinge, die mithelfen, dabei das neue Jerusalem aufzubauen, von dem in der Apokalypse die Rede ist. Also auch das sollte uns bewusst sein, da wir ja jetzt schon das 137. Mal über die Apokalypse sprechen, insbesondere mit jedem Tod, den wir in einer Inkarnation sterben, haben wir die Chance, einen wesentlichen Beitrag für die ferne Zukunft schon zu stellen, das heißt für eine neue kosmische Verkörperung unserer Erde, dort was beizutragen. Alles, was wir an Lebenskräften, an Gestaltungskräften, sogar bis ins Physische hinein ganz individuell gebaut haben, das wird diesem neuen Jupiter die Möglichkeit haben, eben auch diese noch viel reichere individuelle Gestaltung zu bekommen und noch reicher zu werden, als es jetzt schon der Fall ist auf der Erde. Wobei auf der Erde die Entwicklung ja auch schon so ist, dass es so eine Fülle, so einen Reichtum gibt. Was aber nur dadurch möglich ist, dass ja die Tiere, die Pflanzen, sogar die Mineralien letztlich etwas sind, was wir aus unserem Wesen zeitweilig herausgesetzt haben, weil da drinnen Kräfte walten, die wir noch nicht beherrschen können, konnten können. Aber die Erde war einmal nur Mensch. Da ist der Anfang. Und sie wird am Ende, auch am Ende unserer Erdentwicklung, nur Mensch sein. Menschheit, wenn man so will. Nicht äußerlich jetzt, nicht im äußeren physischen Sinn natürlich. Da sind wir längst schon in einer viel vergeistigteren Ebene oben. Also da ist die Erde längst schon ins Astralische und dann auch ins Geistige übergegangen. Also einmal ins niedere Geistige, dann ins höhere Geistige. Da gibt es den sogenannten Rupa-Zustand und den Arupa-Zustand. Also der Arupa, Rupa heißt Form. Aber geistige Form. Und kommt es aus dem Sanskrit herüber. Arupa ist so etwas wie, ja, Gedankenkeime, Geistkeime, die noch gar nicht ausgearbeitet sind, aus denen Dutzende, unzählige, viele Variationen erst entstehen können. Also das Urbild der Rose zum Beispiel ist gegenüber den einzelnen Rosen, die draußen sind, der Geistkeim irgendwo. Und es kann sich in verschiedensten Rosenarten manifestieren und innerhalb ein und derselben Rosenart jede einzelne Rose, die da herauswächst aus dem Stamm, aus dem Strauch, ist täuschend ähnlich der anderen und trotzdem was Eigenes. Keine genau gleich. Ja, mit einem abstrakten Verstand kann ich abzählen, ja, dieselbe Zahl Blütenblätter und das alles, aber je genauer ich sie mir anschaue, merke ich, sie ist doch nicht genau gleich wie die Blüte, die daneben steht. Im Feinen unterscheidet sie sich. Und das ist aber erst der Anfang. Also die große Aufgabe des Menschen, die Erde zu verwandeln und besonders eben sie auch dadurch zu verwandeln, dass wir immer wieder durch den Tod durchschreiten. Weil was wir äußerlich jetzt mit unseren Händen, halt mit unseren Maschinen tun, um die Erde umzuackern, Ding ist sehr, sehr wichtig, ist eine wichtige Aufgabe, wenn wir es vernünftig machen im Erdenleben. Aber die viel größere Umgestaltung der Natur passiert dann, wenn wir durch den Tod durchgegangen sind und aus der Seelenwelt, aus der geistigen Welt hereinwirken und dann die großen Linien ziehen, wie die Entwicklung der Erde überhaupt weitergeht. Also wenn wir uns fragen, ja, wie kommt die Evolution zustande, Dann im Grunde dadurch, dass die Menschen immer wieder durch den Tod gehen. Das sind sie schon gegangen ab der ersten Inkarnation auf Erden, wo sie noch in einem, ja, im allerersten Moment im Grunde ein Wärmeluftwesen waren. Also was ganz was Flüchtiges, das hätte man nicht als Mensch heute erkennen können. Hatte noch nicht diese Gestalt, aber geistig wirkte das Geistige des Menschen eben drinnen bereits, auch wenn es vielleicht nur eine Windhose ist, eine kleine, die sich durch die Urerde bewegt hat, oder ein Sturm. Ist ja sehr interessant, dass man heute also große Stürme oder solche Wirbelstürme oder was mit Namen belegt. Man hat recht damit. Man hat recht damit. Da wirken geistige Wesenheiten mit. Also gerade bei so großen Wirbelstürmen wirken erstens einmal viele Menschen gemeinsam mit von oben und dadurch wirken höhere Hierarchien auch noch mit. Und die leben für eine gewisse Zeit in diesem Sturmgebiet da drinnen. Ja, und haben vielleicht sogar mal die große Aufgabe, jetzt durchzuziehen durch ein Landgebiet, hunderte, tausende Menschen zu töten dabei, die Natur zu verwüsten, und es ist zum Heil der Welt. Nicht, ja, das heißt nicht, dass man jetzt den Menschen dort nicht helfen darf oder soll. Und dass man nicht also auch mitleidet mit dem, was da alles passiert. Aber im großen Gang der Natur gehört es dazu. Im großen Gang der Entwicklung der Erde gehört es dazu. Wir dürfen nicht so die soll ich sagen, eine romantische Vorstellung haben, ach, die Welt ist dann am besten, wenn es stirbt niemand mehr, es wird niemand mehr krank, es ist nur Schönwetter da, alles blüht auf und ist schön. Natürlich, das Ego wünscht sich das, weil dann hat es die wenigsten Schwierigkeiten. Würde im Extremfall so weit führen, dass unser Ich sich überhaupt nicht mehr weiterentwickelt. Weil ich habe eh alles, was ich brauche. Alles ist wunderbar. Ich bin in Schlaraffia, im Paradieseszustand im Grunde. Aber das ist dann wirklich das Paradies, das trügerische Paradies, das uns durch die Widersacher, also namentlich durch den Herrn Luzifer zugedacht ist. Das ist nicht das Wirkliche. Zu dem werden wir auch nicht mehr kommen. Wir sind einmal in einem wirklichen Paradieseszustand gewesen, bis heute halt die luziferische Versuchung gekommen ist. Aber wenn wir jetzt in diese Art Paradies zurück wollten, dann wird das nicht funktionieren, weil der Luzifer begleitet uns und er wird uns nicht auslassen. Und es wird eine Welt sein, in der uns letztlich vollkommen schluckt. In der wir uns nicht mehr weiterentwickeln, in Wahrheit. Weil wir ja so zufrieden sind und so glücklich sind mit dem, was uns da passiert. Also das wäre eine durchaus schlimmen Formen, wie es mit der Welt weitergehen könnte. Und doch viele wünschen sich's. Bei manchen ist das sogar das Heilsziel, auf das sie hinsteuern. Sie denken nachher, am Ende, wenn wir jetzt brav sind und der Religion, welcher immer folgen, dann kommen wir in so einen Zustand hinein. Aber dann sind wir in der luziferischen Welt. Ist immer noch besser, als unten im Dunkeln zu sein. Es ist jedenfalls angenehmer. Aber nur besteht die große Gefahr, dass diese helle Welt dann auch irgendwann von der unteren geschluckt wird. Weil die haben die Tendenz wegzugehen. Also bitte missversteht das nicht in der Art, dass ich jetzt sozusagen mitleidlos hinweggehe über das Leid, das überall in der Welt passiert, auch durch Naturkatastrophen zum Beispiel. Es ist notwendig, es liegt im Karma der Menschen. Wir haben es ja letztlich selber auch bewirkt, dass wir im Anfang unserer Inkarnationen namentlich einen riesigen Einfluss auch auf die Erde hatten, aber teilweise einen ganz schlechten Einfluss auch hatten. Wo wir, ja, ihr wisst es, die das ein bisschen aus der anthroposophischen Sicht kennen, wissen, also die sogenannte lemurische Zeit, in der der Mensch die Erde betreten hat, nach dem Sündenfall, ist durch eine gewaltige Katastrophe untergegangen. Also spiegelt sich das wieder, dass ganze Kontinente untergegangen sind, neue aufgetaucht sind, sich die ganze Oberfläche der Erde radikal verändert hat mit viel Vulkantätigkeit, mit Feuerprozessen und allen möglichen. Ja, warum sind die passiert? Durch die Schuld der Menschen, die verführt wurden von den Widersachermächten. Wir haben's gemacht. Und diese Schuld tragen wir mit uns. Und die ist gewaltig, bitte. Die ist gewaltig. Schuld jetzt nicht im Sinne von, da gibt's keinen oberen Richter, der sagt, ich spreche sie schuldig. Dieses sich schuldig sprechen, das geht vom eigenen Ich aus in Wahrheit. Wir werden es erkennen. Und wir werden den Willen entwickeln, dieses zumindest einmal, was wir an uns selbst zerstört haben, weil die Natur, so wie sie damals war, die können wir nicht mehr herstellen. Ist auch nicht notwendig. Was wir eigentlich nur können, ist, indem wir im Laufe der verschiedenen Inkarnationen das aufarbeiten, was wir an uns selbst zerstört haben. Alles das, was wir draußen in der Natur zerstört haben, was wir anderen Menschen angetan haben, den Tieren angetan haben, den Pflanzen angetan haben, der mineralischen Natur im Grunde angetan haben in gewisser Weise, weil wir sie in ihrer Entwicklung einfach gestört haben und sie in eine andere Richtung gebracht haben, all das hinterlässt die Spuren in uns selbst auch. Das sind die Dinge, die die dunklen Seiten unseres Astralischen sind. Dort lebt es drin. Im Astralischen. Unser Astralleib hat eigentlich eine sehr helle, sehr weiße Seite und eine sehr dunkle Seite, wo unsere ganzen Fehler drinnen sind. Und früher oder später müssen wir es angehen, diese dunklen Seiten in lichte Seiten zu verwandeln, indem wir wirklich das Dunkle durch unsere geistige Kraft ins Nichts hineinstürzen. Und das geht ab dem Moment, wo wir, ja, als heutiger Mensch den Mut und die Kraft aufbringen, uns bewusst, ohne uns zu verlieren, in diese Tiefen hinabbegeben, die in uns selber sind. Das ist die Hölle, um die es geht. Und jeder findet das in sich. Wir haben genug. Wir sind nur noch halt sehr geschont durch die Weisheit der geistigen Wesen, die uns noch begleiten und uns unterstützen in unserem Tun, dass wir die schlimmsten Dinge nicht einmal annähernd noch schauen. Aber jeder hat sie. Jeder hat sie. Und unsere Zeit, überhaupt das Bewusstseins-Seelenzeitalter, wird aber vieles davon, und das ist seine Aufgabe, ins Bewusstsein heben und darauf sollten wir uns vorbereiten. Das ist so die wichtige Botschaft der Apokalypse. Er schildert diese im Grunde ja sehr zart, nur diese Bilder von dem, was uns alles an Gegenkräften erwartet, die wir letztlich in uns selber tragen. Aber wenn man sich beschäftigt mit der Apokalypse, kann man dieses Erleben vertiefen. Und dann wird das, was vielleicht der heute abgebrühter Mensch, und die meisten sind heute schon durch die ganzen Horrorfilme und was sonst sehen und was alles Schreckliches in der Welt passiert, so abgestumpft, dass es sich gar nicht mehr berührt. Aha, ja, sind schreckliche Geschichten, ist eh nur eine Fantasie. Wenn ich mich wirklich hineinlebe, dann wird aus den kargen Worten, die da drin steht, schon ein sehr dramatisches Erlebnis. Dann bekomme ich etwas mit von dem, was als Realität dahinter steckt. So wie ich, wie ich es anfangs gesagt habe, wenn ich die Anmutung einer Pflanze, eines Tieres, einer Witterungsstimmung oder was erlebe, dann spricht das Seelische zu mir. Wenn ich mit demselben Blick jetzt schaue, was da drinnen in mir ist und wie mich das anmutet, dann brauche ich viel Mut, um diese Anmutung ertragen zu können. Und nicht nur ertragen zu können im Anschauen, sondern als Aufruf von mir selbst, da ist deine Aufgabe. Du willst zum Licht, dann mache das zum Licht. Die Zeit ist vorbei, wo wir sagen, ja bitte schenkt uns das Licht von oben, helft uns in der Dunkelheit. Wir müssen selber leuchten heute. Und wir können es auch, wenn wir wollen. Jeder kann es. Und im Grunde ist ja noch immer trotzdem so viel Hilfe da, dass wir hingeführt werden zu der Aufgabe, die wir auch bewältigen können. Und die uns trotzdem einen Schritt zumindest weiterbringt. Also das Bild, was ich oft gebraucht habe, ich glaube, es ist ein wichtiges Bild. Es geht immer um den einen Schritt über die Grenzen meiner bisherigen Fähigkeiten hinaus. Um den geht's. Also das, wo ich sage, wenn ich meine Fähigkeiten anschaue, es ist völlig unmöglich, das zu tun. Aber es ist nur ein Schritt darüber notwendig, um es möglich zu machen. Und der muss ganz aus mir selbst kommen. Das ist die neue Kraft, die aus mir kommt. Und das liegt im Ich drinnen. Wenn ich diese Kraft nicht betätige, ja, dann werde ich die Aufgabe nicht bewältigen können. Aber das Wesen des Ich besteht gerade darin, aus dem Nichts heraus eine neue Kraft zu entwickeln. Das ist seine primäre Fähigkeit, weil das Ich, was ist das Ich? Das Ich ist das, was sich selbst schafft. Man kann nicht einmal sagen, das Ich ist, es existiert. Es existiert eigentlich, wenn man schon so viel für einen Moment ist, weg und schafft sich schon wieder neu. Es ist der Phönix, der ununterbrochen aus der Asche steigt, aber in einer so schnellen Folge, dass es eigentlich in jedem Moment Neues, und es besteht in diesem sich immer wieder verwirklichen. Jetzt bitte nicht das abgebrauchte Wort Selbstverwirklichung. Das ist was ganz was Äußerliches, was man heute darunter versteht. Aber wenn man es richtig versteht, besteht das Ich darin, sich ununterbrochen selbst zu verwirklichen. Nur indem es in dieser Tätigkeit drinnen ist, ist es überhaupt da, wenn man so will. Es besteht aus reiner Tätigkeit. Das ist das eigentlich Göttliche. In der Art dieser Tätigkeit sind wir vollkommen gleich dem höchsten Göttlichen. Wir haben eigentlich nur das Problem, dass wir es nicht wissen. Und zwar nicht wissen dadurch, dass uns irgendwer erzählt hat, also jetzt, ich habe es euch erzählt und jetzt glaubt es heute, sondern dass man es selber bewusst miterleben kann, aber man kann es in jedem kleinen schöpferischen Prozess miterleben. Und der kleine schöpferische Prozess ist in den alltäglichsten Dingen drinnen. Es geht nicht um großartige Sachen, ich muss jetzt nicht der Mozart sein oder ich muss nicht der große Michelangelo sein, Bildhauer, Maler, sonstiges oder ein großer Komponist oder was, nein. Mit jedem Wort, dass ich zu einem anderen Menschen spreche, ich spreche es nie exakt gleich aus. Das sind 99% sind gleich. Der Tonfall ist ähnlich, die Stimme ist ähnlich, sehr ähnlich, so dass man mich eben wiedererkennt. Und trotzdem ist es jedes Mal neu geschaffen. Neu schaffen heißt ja nicht jetzt, ach, jetzt mache ich ganz was anderes. Ich zauber jetzt gleich aus dem Hut eine völlig komplett neue Welt heraus. Das ist es nicht. Das, was herauskommt, ist eine Nuance anders. Das sorgt für die Kontinuität. Das wäre völlig sinnlos, jedes Mal komplett im Grunde einen ganzen neuen Kosmos sozusagen schaffen zu wollen, der mit dem vorhergehenden nichts mehr zu tun hat. Nein, wir lernen aus dem, was wir gemacht haben, und morgens beim nächsten Mal besser. Es liegt mehr an unserer Individualität drin. In Wahrheit ist die Chance bei jedem Wort, das wir aussprechen, dass es beim nächsten Mal, wenn wir es wieder aussprechen, dass es etwas Größeres geworden ist. Etwas, was mehr geistige Kraft in sich enthält. Was daher auch wirksamer ist in der Welt draußen. Ja, auch indem wir sprechen, indem wir singen, bewirken wir etwas in der Welt. Und natürlich einmal bei den anderen Menschen, die uns zuhören, aber auch in der Natur draußen. Es ist nicht so blöd, auch mit Pflanzen zu sprechen. Oder mit Steinen von mir aus sogar. Nicht, dass wir jetzt eine Antwort erwarten. Ich meine, wenn die Pflanze dann zurückgerät, dann würde ich schon blöd schauen, aber.
Dann würde
Das ist nicht gemeint, aber indem ich in mir, und es geht ja gar nicht einmal um den Laut, der jetzt bei dem Mund herauskommt, um das geht's gar nicht, um das innerliche geistige Formen dessen und da dabei zu sein. Und je mehr ich dabei bin, je wacher ich dabei bin, desto mehr ist das als geistige Kraft in der Welt da. Das ist das, was da gemeint ist in dem Spruch. Also, dass ich dann fühlen kann, dass mir die Macht verliehen ist, das eigene Selbst, dem Welten selbst als Glied bescheiden einzuleben.
dienen.
Ja, mitzutun. Aber um einen eigenen individuellen Beitrag, diese ganze Schöpfung zu bereichern. Wir folgen nicht jetzt einem Auftrag von oben. Sondern im Gegenteil, die Gottheit erwartet, was kommt denn von dir? Von dir, einzelner Menschen, was kommt von dir? Was kannst du beitragen? Ich bin sozusagen als Gottheit gespannt darauf, was du mir bringen wirst. Ich weiß es nicht. Der liebe Gott sozusagen weiß nicht, was wir hervorbringen werden. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also damit der Mensch diese Freiheit entwickeln kann, Gott seine Allmacht und seine Allwissenheit aufgegeben hat. Das sollte uns schon zeigen, wie wichtig ihm unser Ich ist. Das war nämlich bis dahin nicht der Fall. Das ist bezüglich der Engelwesenheiten, die über uns stehen, nicht der Fall. Da hat er seine Allwissenheit und seine Allmacht nicht aufgegeben. Und daher haben diese Engelwesenheiten auch nicht die Freiheit, die der Mensch entwickeln kann, wenn er willens ist, wirklich aus seinem Ich heraus tätig zu werden. Und nicht nur das zu machen, was mir irgendwer gesagt hat oder was mir irgendwer befohlen hat. Eines der wichtigsten Dinge ist, dass das Ich einmal grundsätzlich Aufstand gegen alle Befehle von außen ist. Ja, ich meine, ist ja eine Frage, wie man das jetzt äußerlich tut. Ich muss jetzt nicht, der Chef sagt, bitte mach das. Ich sage, nein, mache ich nicht, weil du es gesagt hast, mache ich es nicht. Ich kann es ja machen, weil ich es machen will. Aber ich mache es nicht, weil es mir befohlen wurde, sondern weil ich sage, ich mache ja diese Arbeit gern. Das ist diesmal ein Anliegen. Ich weiß, dass ich damit etwas für andere Menschen, für die Welt tun kann damit. Egal was, als Installateur, wenn ich was dicht mache. Na wunderbar, und ich denke mit, was ist notwendig dazu. Vielleicht mache ich sogar so, da, das gehört auch noch repariert. Das war gar nicht im Auftrag drin. Ja, mache ich. Ist ein Handgriff. Weil ich es kann, weil ich es weiß und weil ich Freude habe, dass das dann ordentlich funktioniert. Und natürlich, das ist auch das ja, fast Umstürzlerische, natürlich, was jetzt in dem Bewusstseins-Seelenzeitalter aber immer mehr kommen wird, dass es nicht mehr angeht, dass uns eine Macht wie irgendeiner Art befiehlt, wie wir etwas zu tun hätten. Wird brauchen. Ist ja sehr was Interessantes, was Rudolf Steiner schildert. Was so jetzt in der Natur wirkt, an Naturkräften, durch Naturgesetze geregelt, wurscht durch die Hierarchien von oben geregelt, gelenkt, es ist absolut amoralisch. Moral wirkt da nicht drinnen. Moral, aber jetzt nicht im Sinne eben, es misszuverstehen, Mores heißt eigentlich Regeln, die man befolgt. Eben nicht in dem Sinne, sondern es geht um die Regeln, die man sich selbst gibt. Selbst gibt. Das ist die Moral, die gemeint ist. Dass jeder Mensch individuell die Regeln, ja, die Regeln, eigentlich sind es dann keine Regeln mehr, weil es ist auch nicht so, dass ich jetzt mal das in ein Handbuch aufschreiben muss und dann schlage ich nach, was ist denn jetzt zu tun? Sondern wo ich eigentlich durch moralische Intuition mit meiner Individualität erfasse, was ich jetzt in der Situation tun kann, um die Welt ein Stückchen weiterzubringen, um jemand zu helfen. Und wer anderer wird es vielleicht ganz anders machen, weil er eine andere Individualität ist. Ich kann einem anderen Menschen auf verschiedene Arten helfen. Wenn ich ein guter Arzt bin, kann ich ihm anders helfen, als wenn ich jetzt ein guter Installateur bin. Aber ein guter Installateur jetzt zugleich ein guter Arzt ist, ist eine andere Frage. Trotzdem wird er einem Menschen, der verletzt ist, helfen können irgendwo. Aus seiner moralischen Intuition. Aber er wird es anders machen als der Arzt. Und trotzdem kann es eine Hilfe sein für den anderen Menschen. Und wenn kein Arzt weit und breit da ist, wird mir gar nichts anderes übrig bleiben, als es zu tun. Außer ich bin halt ein Mensch, der nicht sich kümmert um die anderen, dann lass ihn liegen irgendwo. Aber wenn ich dem verletzten Menschen gegenüberstehe, dann werde ich halt tun, was ich tun kann. Und werde mich bemühen, das so gut als möglich zu machen. Niemand kann mir vorwerfen, dass ich zufällig kein Arzt geworden bin. Das ist. Aber das heißt eben auch nicht, dass ich jetzt vorbeigehe. Also, diese Art von Moralität wird sich entwickeln durch die ganze Zukunft jetzt. Erst jetzt auf der Erde beginnt es und es wird voll ausgereift sein auf dem letzten kosmischen Verkörperungszustand unserer Erde. Das tragen wir hinein. Nur so ein kleiner Vorblick. Und damit wir aber diese Kräfte entwickeln können, dazu müssen wir wirklich unsere Welt kennenlernen. Die physische, die ätherische, als nächstes dann die astralische Welt, halt namentlich in uns drinnen. Und natürlich langsam einen klaren Begriff davon und ein klares Erleben von dem entwickeln, was unser Ich wirklich ist. Weil in Wahrheit ist das das unbekannteste Wesen in uns. Das ist, ihr wisst, ich habe es oft mit dem schwarzen Loch in der Wand verglichen. Ich sehe zwar, dass da sehe ich was, wo ich nichts eigentlich sehe, da ist finster. Aber ich sehe zumindest, dass es da ist. Aber jetzt einzutauchen in das Licht, das mich eigentlich da drüben erwartet, wenn ich durch diesen verschlungenen Gang, wo das Loch vielleicht hineinführt, durchgegangen bin und dann in mein wirkliches Licht eintauche, ist jetzt nur ein Bild. Mein Licht, das ich eigentlich selber erschaffe. Im Grunde komme ich dann darauf, es ist ganz hell, aber wieso, weil ich das Licht ausstrahle? Das Ich strahlt es aus. Also dort hinzukommen, aber oder dem näher zu kommen. Und vor allem entwickeln Mut dadurch, indem ich auf mein eigenes Ich vertraue. Im und mit dem eigenen Ich kommt jede Hilfe, die wir brauchen. In Wahrheit. Bitte, das heißt natürlich nicht, dass das immer dem Ego angenehm sein muss, was dabei passiert. Das ist der große Unterschied. Das heißt nicht, okay, gut, ich bin durch alles gut durchgekommen, mir ist nichts passiert, ich habe eh leiwandes Leben gehabt, also ein schönes Leben, ein gemütliches, ein gutes, ein erfülltes, aber erfüllt mit ja, den Genüssen des Lebens halt. Nur da war das Ich nicht besonders regsam. Es kann ein Leben sein, das im Grunde so auf dem ersten, zweiten und dritten Blick eigentlich schrecklich ausschaut, was der Mensch alles durchgemacht hat, was der gelitten hat in seinem Leben. Und wie er aber am Ende anders dasteht, wenn er nicht daran verzweifelt, sondern Vertrauen zu seinem Ich hat. Dann hat er vielleicht etwas geleistet in dieser einen Inkarnation, wozu andere vielleicht 10 Inkarnationen oder mehr brauchen. Es soll niemand aber sagen, ja, diese Leiden, das ist die Strafe, die von oben kommt. Es ist der Wille des Ichs. Das, was es selber früher verbockt hat, was er schlecht gemacht hat, gut zu machen. Und wenn ein Mensch sich kräftig genug fühlt, nimmt er sich für die nächste Inkarnation halt sehr viel vor. Und dann kann es sein, dass das äußere Leben wie eine Katastrophe ausschaut. Und trotzdem gibt es Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen, die durchgehen. In Wahrheit wählt man sich das ja mit Hilfe, wie soll ich es jetzt menschlich ausdrücken, mit Beratung der höheren Hierarchien, wählen wir uns ja das Schicksal, dass es so passt, dass ich es auch mit den Kräften, über die ich schon verfüge, bewältigen kann, wenn ich bereit bin, immer wieder mal den einen kleinen Schritt darüber hinaus zu gehen. Weil mit dem, was ich schon fertig habe, das reicht nie. Wenn das reichen würde, hätte ich die Fehler gar nicht gemacht in der Vergangenheit. Also es braucht immer ein Schrittl mehr, aber wenn ich bereit bin, das zu tun, dann wird etwas weitergehen und nach Maßgabe der Kraft, die das Ich schon entwickelt hat, kann es sich halt eine größere oder kleinere Aufgabe wählen. Wenn ich mit kleineren Aufgaben begnügen muss, na, dann muss ich halt rechnen, dass ich noch viele Inkarnationen brauche, um weiterzukommen. Wenn ich sage, okay, jetzt aber mal einen größeren Brocken, jetzt schauen wir uns einmal was von die wirklich, wirklich argen Sachen an, die doch zu bewältigen sind, dann wird halt schneller was weitergehen. Aber eben auch mit dem vollen Bewusstsein, ja, meine Kraft ist so weit, um das anzugehen. Drüben im Leben zwischen Tod und neuer Geburt, wenn wir dann herunterkommen, sind wir viel, viel weiser. Also auch natürlich mit der Unterstützung der Wesenheiten, die uns begleiten, aber auch das Ich ist viel, viel, viel wissender dafür, was alles zu tun ist. Im Grunde kann man sagen, dieser große Teil von dem wir jetzt im Erdenleben herzlich wenig mitbekommen und eben halt nur das kleine Oberbewusstsein haben, wo wir sagen, ja, eigentlich bin ich eh ein ganz ein braver Mensch. Also ja, es war nicht alles so in Ordnung, aber im Großen und Ganzen ist es eh okay. Gut, das ist weg im Leben zwischen Tod und neuer Geburt. Aber was da am Paket ist, vor allem wenn wir uns dann anschicken zur nächsten Inkarnation, das lernen wir in allen Details einmal kennen. Wie es halt das wirkliche Ich hat, mit der Distanz, sich das von oben anzuschauen, zu sagen, aha, naja, schauen wir, was brauchen wir dazu, um das aufzuarbeiten. Wird wehtun, ja, interessiert mich als Ich aber eigentlich gar nicht. Also wenn wer mitleidlos mit uns ist, dann ist es unser eigenes Ich. Wir dürfen dafür umso mehr Mitleid mit allen anderen haben. Selbstmitleid ist Ego-Mitleid. Ich tue mir so leid, weil mir geht's so schlecht. Ja, da wir ein Ego haben, wird es immer wieder passieren und man muss Verständnis dafür haben. Aber eigentlich deckt man sich damit zu, die Stärke des Ich, das sagt, bitte, ich habe mal den Weg gewählt. Ich habe vielleicht sogar noch extra was aufgelesen, was jetzt nicht vorgesehen war, weil Karma läuft ja nicht so, dass immer alles genau geplant ist. Man nimmt sich halt Aufgaben vor. Man wird manche davon erfüllen, manche vielleicht nicht. Und andere, die sich gerade anbieten, die gar nicht eingeplant waren, nimmt man auch gleich mit und stürzt sie vielleicht drauf. Ich sage, okay, jetzt fühle ich mich stark. Das Ich weiß das. Wir hier unten sagen, Hat das jetzt auch noch sein müssen? Aber wenn man durch ist, merkt man, puh, ich bin ein anderer geworden. Das heißt, in Wahrheit, ich bin mehr ich selbst geworden, wenn man es durchgestanden hat. Und das ist doch, wer erlebt hat, wenn er durch eine schwere Zeit durchgegangen ist, gelitten hat zwar, aber dann anders im Leben dasteht, dann sagt er eigentlich, ja, es war schlimm. Und ich würde mir nicht wünschen, es noch einmal zu erleben, aber ich weiß, was ich diesen Erlebnissen zu verdanken habe. Dann spreche ich aus dem Ich heraus. Ja, also es geht darum, unsere Aufgabe in der Welt zu erkennen, auf den verschiedensten Ebenen. Und jetzt komme ich zu dem langsam hin, was die Fortsetzung des letzten Vortrags ist. Ich habe euch ja versprochen, wir sprechen darüber, welche Aufgaben nach der Aussage von Rudolf Steiner Christian Rosenkreuz, also dieser große Eingeweihte, gesehen hat, die draußen in der Naturwissenschaft, in der materialistischen Naturwissenschaft hervorkommen sollen, dass dann die Zeit reif ist, mit der Geisteswissenschaft im Grunde in die Öffentlichkeit zu gehen. Das heißt, das geistige Wissen, das früher tatsächlich geheim gehalten wurde, nicht weil man jetzt aus egoistischen Gründen es geheim halten wollte, sondern man wusste, die Zeit ist noch nicht reif. Die Menschen können noch nichts damit anfangen und manche würden sogar missbrauchen vielleicht. Also man hält sich am besten im Hintergrund und wirkt in der Welt, nämlich in der Form, weil warum? Warum ist man nicht in die Öffentlichkeit getreten? Es ging ja auch da nicht darum, aha, wir treten jetzt hinaus, wir sind die großen Zauberer sozusagen, wir machen alles gut, wir helfen euch und alles ist gut. Haben sie auch gemacht, weil sie waren alle auch Ärzte. Aber nicht Ärzte von einem anderen Schlag als viele andere, die also ganz tatkräftig den Menschen geholfen haben, aber kein Mensch hat gewusst, dass das ein großer Eingeweihter vielleicht ist draußen. Hat man gar nicht gemerkt. Er hat halt nur vielleicht mehr Geschick gehabt, die Behandlung zu finden, die wirklich passt. Aber kein Sterbenswörtchen wäre darüber gekommen, welch hoher Eingeweihter das ist. Weder von ihm selbst noch von den Brüdern, die ihn vielleicht begleitet haben. Also das war insbesondere in der Brüderschaft der Rosenkreuzer, wie sie wirklich von Christian Rosenkreuz begründet wurde, also ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig war sogar, dass niemand wissen sollte, wer ist dieser Mensch eigentlich? Wer ist dieser Eingeweihte? Er wirkt. Aber wenn da gehen viele herum, die machen das vielleicht. Keiner weiß, wer ist der eigentlich wirklich. Damit ja kein Personenkult kommt. Damit ja nicht kommt, ach, ich fange jetzt an, den zu verehren, das ist der große Heiler. Er hat sein Werk vollbracht, dort hat wen geheilt und ist wieder in die Welt hinausgezogen. Also er war sicher auch nicht jetzt, wie soll ich sagen, der Hausarzt um die Ecke, sondern er hat dort eingegriffen, wo es andere Ärzte nicht hätten tun können. Sagen wir es einmal vorsichtig so. Und ohne sich als jetzt der besondere Mensch zu erkennen zu geben, der er eigentlich ist. Weil dann wäre ihm im Grunde seine Aufgabe verunmöglicht worden. Weil dann hätten sie natürlich alle auf ihn gestürzt und dann hätten sie besonders die reichen Leute auf ihn gestürzt und er hätte keine Chance mehr gehabt, selbst auszuwählen, wo setze ich meine Kräfte ein, wo kann ich sie sinnvoll einsetzen, wo nicht. Ist also eine schreckliche Bürde eigentlich, wenn man dann in die Öffentlichkeit gezerrt wird. Aber dann war also eines der großen Gesetze der wirklichen Rosenkreuzer, ich meine, es gab dann genug Orden, die nicht mehr so ganz wirkliche Rosenkreuzer sind, obwohl sie sich so nennen, muss man auch sehen, aber es gab schon einiges. Aber man kann Ganz klar sagen, die in der Öffentlichkeit erschienen sind und auch in der Öffentlichkeit bekannt geworden sind, wo es historische Überlieferungen gibt, das sind nimmer die ganz Richtigen. Weil die, die wirklich gewirkt haben, die das Wirkliche haben, von denen weiß man nichts. Es gibt keine Dokumente dazu, nichts. Es gibt vielleicht Erinnerungen von manchen Menschen, die sagen, da hat mir ein Mensch geholfen, der war ganz großartig, das war aber trotzdem ganz unspektakulär irgendwo. Aber niemand würde vermuten, welche Individualität vielleicht wirklich da dahinter steckt. Und ihr wisst, Christian Rosenkreuz selber, darüber haben wir ja schon gesprochen, ist der wiedergeborene Hiram, der Baumeister des Salomonischen Tempels, der als Lazarus wiedergeboren wurde, durch den Christus von den Toten auferweckt wurde, also eigentlich durch die Einweihung geführt wurde. Na, geführt eigentlich nicht. Das Interessante ist, geführt ja nicht, sondern nur die letzte Erweckung, das letzte Erweckungswort hat der Christus gesprochen. Das in der Art heute halt in anderen, nicht sicher nicht in Deutsch jetzt, aber in anderen Sprachen, wie auch immer gesprochen wurde, Lazarus, komm heraus. Und bei den anderen halt, bei dem Namen, bei dem Einweihungsnamen, also bei dem, den der Einzuweihende hatte. Wobei eben der Johannes, ja, der dann wurde, dadurch den Einweihungsnamen Johannes angenommen hat, weil, darüber haben wir auch gesprochen, weil er diese ganz starke Verbindung mit dem Johannes den Täufer aufgenommen hat, der zu dem Zeitpunkt aber bereits in der geistigen Welt war, weil er ist ja durch Herodes, auf den Befehl des Herodes enthauptet worden. Und seitdem steht also dieser Lazarus Johannes immer in einer engen geistigen Verbindung mit dem Johannes dem Täufer, egal ob der jetzt inkarniert ist oder nicht inkarniert ist. Also in einer eigentlich beständigen geistigen Verbindung. In der Regel ist es sogar so, dass also einer unten ist, einer oben. Aber nicht ganz exakt. Es gibt Überschneidungen. Weil gerade für einen großen Eingeweihten wie Christian Rosenkreuz gilt, dass er sich in jedem Jahrhundert verkörpert und dass zwischen den Inkarnationen relativ kurze Zeiträume liegen. Oft nur wenige Jahre sogar. Was also ganz außergewöhnlich ist. Es ist im Allgemeinen heute die Zeit zwischen Inkarnationen deutlich kürzer als das kosmische Maß. Das kosmische Maß ist also zweimal pro 2160 Jahren, also zweimal während einer Kulturepoche. Aber heute, weil sich die Welt so stark und so schnell verändert, kommen auch die Inkarnationen deutlich häufiger, auch bei nicht so hochentwickelten Menschen. Also sie kommen, gerade bei hochentwickelten Menschen kommen sie sehr dicht aufeinander, weil der will einfach wieder hinunter, um dort tätig zu werden. Und die anderen, die auch sehr schnell wiederkommen, sind die strengen Materialisten, die einfach nur an die Materie glauben. Weil die werden, wie ob ich das jetzt ein bisschen bildhaft ausdrücken, die werden sehr schnell von der geistigen Welt wieder ausgespuckt, weil sie einfach keine Beziehung dazu haben und dann sehr schnell wieder hinuntergeschickt werden. Und das Problem ist halt dadurch, aber holen sie sich auch sehr wenig geistige Erfrischung in der Welt da oben. Weil wenn wir da durchgehen, nehmen wir ja sehr vielen Kräften wieder mit. Und mit jedem Tod, den wir gestorben sind, wenn wir geistig gearbeitet haben, haben wir größere Kräfte, um da was mitzunehmen. Wir können immer was Reicheres mitnehmen und es uns zu eigen machen. Also lernen sozusagen von den durchaus über uns stehenden geistigen Wesen und zumindest gewisse ihrer Fähigkeiten mitzunehmen, aber auf eigene Art. Darum geht es ja, dass wir jetzt insbesondere heftig daran arbeiten sollten, unserem begleitenden Engel, also unserem Schutzengel, wie es so schön heißt, Aufgaben abzunehmen, vor allem die Aufgaben, die mit unserer eigenen Schicksalsführung zusammenhängen. Dass Christus der Herr des Karma geworden ist, wie Rudolf Steiner öfter sagt, hängt auch damit zusammen, dass wir in der näheren Zukunft immer bewusster unseren Schicksalsweg gehen sollten. Und immer mehr Bewusstsein für unsere Schicksalsaufgaben bekommen. Nicht so, dass wir jetzt schon gleich, als kaum nach der Geburt, haben wir schon einen Zettel in der Hand, wo die To-Do-Liste ist, was alles abzuarbeiten ist. Das würde überhaupt nicht funktionieren. Es geht darum, im Moment, wo sich eine Gelegenheit bietet, etwas Schicksalsmäßiges aufzuarbeiten, sie zu erkennen und zu ergreifen. Mir begegnet zum Beispiel irgendwo im Urlaub, irgendwo in Afrika oder sonst wo, ein Mensch, mit dem ich karmisch was offen habe. Und in dem Moment erkenne ich es, wenn ich ihm begegne. Schon vorher spüre vielleicht, bis jetzt bin ich nur in meinem Schrebergarten, in meinem kleinen Garten gesessen, aber auf einmal habe ich den Impuls, nein, ich muss nach Afrika fahren, um den dort zu treffen. Das weiß ich vielleicht noch nicht. Aber ich erkenne zumindest, na, das ist jetzt nicht nur ein normaler Urlaubswunsch, sondern ich muss dorthin. Ich brauche das für mein Ich. Mein Ich will das. Aus tiefstem Bedürfnis heraus. Und auf das höre ich. Obwohl es eigentlich verrückt ist. Passt in meinen Lebenslauf eigentlich gar nicht rein. Es ist also was total Schräges vielleicht sogar. Aber ich merke, die Zeit ist reif, das zu tun, den Schritt dorthin zu tun. Also solche Dinge. Und wenn wir das dem folgen, dann nehmen wir unserem Schutzengel sehr viel Arbeit ab und verhindern, dass er an uns gefesselt bleibt. Weil eigentlich soll er ja zu höheren Aufgaben aufsteigen. Keine Sorge, er verlässt uns eh nicht gleich ganz, weil bis das alles erfüllt ist, und wir das alles können, da haben wir noch eine Menge zu tun. Aber Schritt für Schritt ihn zu entlasten. Wenn nicht, halten wir ihn in seiner Entwicklung zurück. Und was wird er dann? Eine Widersacherkraft letztlich, auf längere Sicht gesehen. Weil Widersacherkräfte sind die, die in ihrer Entwicklung zurückgehalten werden. Und ob das jetzt aus eigener Schuld ist, wir haben gesagt, da ist eigentlich auch alles amoralisch, also es geht gar nicht um Schuld. Schuld haben dann wir, weil wir ihn zurückhalten. Wir tragen sie dann. Und das kann für die ganze Erdentwicklung, wenn das zu viele Menschen tun, gravierende Folgen haben, ganz klar. Ja, aber dieser Christian Rosenkreuz hat also jetzt laut Rudolf Steiner drei Dinge genannt, die durch die äußere Naturwissenschaft entdeckt sein müssen oder sollen, damit man mit dem geistigen Wissen in die Öffentlichkeit treten kann. Rudolf Steiner hat das sinngemäß so wiedergegeben in einem Brief, den er an Édouard Schüré geschrieben hat. Édouard Schüré war französischer Geisteswissenschaftler, könnte man sagen, hat das Buch verfasst, auf Deutsch genannt, Die großen Eingeweihten, hat also auch eigene Erkenntnisse da hineingebracht und vermittelt da über Marie Steiner, die gut bekannt war, auch mit Édouard Schüré, kam es also zum Kontakt, der dann während des Ersten Weltkriegs ein bisschen belastet war, halt, wenn man natürlich auf verschiedenen Seiten gestanden ist. Und da war der Jury dann ein bisschen zurückgezogen, hat sich aber alles wieder gegeben. Aber jedenfalls an ihn schreibt er, also wie er, nämlich Steiner selber, dazu gekommen ist, mit diesen geistigen Dingen, die eigentlich bis dahin im Grunde geheim gehalten wurden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und da hat er eben diese drei Bedingungen genannt, die ihm von Christian Rosenkreuz übermittelt wurden. In welcher Form weiß ich jetzt nicht. Also ich nehme an, also auf rein geistige Art, nicht in einem äußeren Gespräch. Das erste hatte ich das letzte Mal schon genannt, die Entdeckung der sogenannten Spektralanalyse. Was ist die Spektralanalyse? Die Spektralanalyse ist ein Werkzeug geworden der Wissenschaft im 19. Jahrhundert. Aus einer Beobachtung heraus, die ein gewisser Herr Fraunhofer machte, indem er also das Sonnenlicht durch ein Prisma hat fallen lassen, wie es schon Newton getan hat, wie es Goethe getan hat, da entstehen halt dann die Regenbogenfarben und man sieht so ein ganzes Farbband dann, wenn man es anschaut. Aber dieser Fraunhofer hat noch genauer geschaut und der hat sich auch seine Instrumente selber gebaut und verfeinert und so weiter, dass man immer genauer und genauer schauen konnte. Und jetzt hat er das Sonnenlicht da durchfallen lassen durch seinen Spektralapparat, der im Grunde aus einer Anordnung mehrerer Glasprismen bestand, sodass also wirklich dann ein schönes Band in den Regenbogenfarben entsteht. Dann hat er aber bemerkt, da drin sind schwarze Linien. Das hat ihm keine Ruhe gelassen. Wieso sind da schwarze Linien drinnen? Heute weiß man das. Diese Linien hängen zusammen mit den Gasen, mit den Stoffen, mit den chemischen Elementen, die sich in der Sonnenatmosphäre befinden. Und jedes einzelne chemische Element hinterlässt einen ganz charakteristischen Fingerabdruck in Form bestimmter Linien. Die sind immer an der ganz bestimmten gleichen Stelle. Und wenn da bestimmte Linien sind, weiß ich, das ist Wasserstoffgas. Wenn andere Linien sind, ist es Natrium oder sonst irgendwas. Und mit dieser Hilfe kann man im Grunde die materielle Zusammensetzung des ganzen Kosmos heute erforschen, tut man auch. Bei jedem Stern kann ich heute feststellen, welche chemischen Elemente sind da drinnen. Und ganz präzise, sogar quantitativ kann man das berechnen, je nachdem, wie intensiv diese Linien sind, wie stark die Verdunklung sozusagen ist, die passiert. Also die Erforschung der materiellen Konstitution letztlich des ganzen Kosmos. Das ist die erste Voraussetzung. Dann, wenn das ist, dann muss man mit der Geisteswissenschaft an die Öffentlichkeit gehen, aber sie in einer solchen Weise darbieten, dass Menschen sie mit ihrem klaren Verstand nachvollziehen können. Das ist das Wichtige. Wenn man nur schaut, es gibt schon überlieferte Rosenkreuzer Schriften, also allen voran die von Johann Valentin André verfasste Kümmersche Hochzeit des Christian Rosenkreuz, wo er den Einweihungsweg des Christian Rosenkreuz selbst schildert in mächtigen Bildern, die aber schwer zu lesen sind. Also es ist zwar eine Öffentlichkeit irgendwo da, aber der Schlüssel, es zu verstehen, eigentlich nicht. Also das ist so ein erster tastender Versuch. Aber es musste weitergehen und diese weitere Aufgabe ist ihm dann Rudolf Steiner zugefallen. Also Christian Rosenkreuz, ich will nicht sagen, hat ihm das aufgetragen oder aber jedenfalls ihn inspiriert dazu, das zu tun, dass die Zeit reif ist eben. Und auch klar, es war das Ende des Kali Yuga, das Ende des finsteren Zeitalters, dieses Geistige in die Welt hinauszutragen, um damit zu begegnen, dem aber nicht in Feindschaft, sondern ganz im Gegenteil, um sich zu vereinigen mit dem, was von einer recht verstandenen Naturwissenschaft von außen kommt. Wir haben auch die letzten Male darüber gesprochen, dass ja da sehr viel Geistiges eigentlich drin liegt, gerade in der Physik. Weil, was ist Materie heute? Wenn wer glaubt, Materie ist irgendwas Winziges, Dinghaftes, dann widerspricht er der Physik, die heute da ist. Dort, wo wir Materie erwarten, sind Kräfte wirksam, die bestimmten mathematisch formulierbaren Gesetzmäßigkeiten folgen. Nichts anderes. Es gibt kein Ding dort. Das ist eine Erscheinung davon. Aber in Wahrheit sind da mathematisch, das heißt rein geistig erfassbare Kräfte dahinter. Nichts anderes. Und Kraft, sagt Rudolf Steiner einmal, ist die einseitig räumliche Offenbarung des Geistes. Also im Grunde ist es ein Geistiges, das sich hier offenbart, das ist alles Geist. Darum spricht der Rudolf Steiner immer davon, dass er einen Monismus vertreten hat, nicht den Dualismus, aha, materielle Welt, geistige Welt. Ja, es gibt materielle Welt und geistige Welt, nur, aber in dem Sinne, dass eben die materielle Welt auch Geist ist, aber in anderer Form. In anderer Form. Aber letztlich ist alles geistig. Beides. Und er hat gerade also ganz entschieden sich widersprochen dem dualistischen Prinzip. Also da ist die tote, geistlose Materie und irgendwo, man weiß nicht so recht wo, ist halt das Geistige, von dem man sich aber keine Vorstellung machen kann. Weiß ich nicht, was das dann sein soll. Nein. In allem Materiellen wirkt das Geistige, weil es Geistiges ist, in einer bestimmten Form. Und das kann ich halt bis in die höchsten Ebenen hinaus, dann gehe ich über bis in den Wärmebereich, festes, flüssiges, gasförmiges, wärmeartiges, was man schon sowieso schon in der Physik nicht mehr als Materie zählt, aber es ist Wärmeenergie, wenn man so will. Und von dort geht es in die höheren Ebenen. Dann geht es in die Seelenwärme, wenn man so, also ätherische Wärme zunächst einmal. Ja, sehr interessant, dass wenn Stoffe schmelzen, gefrieren, entsteht Wärme oder verschwindet Wärme, scheinbar aus dem Nichts. Die Struktur verändert sich ein bisschen des Materials, das Wärme abgibt oder schluckt, aber da verschwindet Wärme. Oder es kommt welche heraus. Man kann das im Winter, wenn man aufmerksam ist, manchmal spüren, wenn es schneit, wird es wärmer. Weil da kommt die Kristallisationswärme heraus, wenn eben das Wasser zu Eis gefriert oder zu Schnee gefriert. Da gibt es Wärme ab. Und die gleiche Wärme muss ich dann wieder aufwenden, um den Schnee zu schmelzen. Da muss ich halt ein bisschen anwärmen, dann schmilzt er wieder. Aber wenn er kristallisiert, gibt er Wärme ab, interessanterweise. Natürlich, es muss kalt genug sein, zunächst einmal draußen, dass es überhaupt gefrieren kann, aber indem es gefriert, gibt es zugleich Wärme ab. Ist das nicht wunderbar? Kommt. Und da ist ein Übergang, wo physische oder physikalisch fassbare Wärme in ätherische Wärme übergeht. Sie verschwindet eigentlich. Sie ist äußerlich mit dem Thermometer nicht mehr messbar, beziehungsweise kommt dann wieder wie aus dem Nichts heraus. Indem nur Wasser zu Eis wird, kommt plötzlich Wärme heraus, von der ich vorher nichts gemerkt habe. Also das ist ein Riesenpunkt. So, was ist das Zweite? Heute möchte ich es zumindest, ich sehe die Uhr tickt schon wieder, also ich werde die ganzen beiden anderen Dinge nicht in aller Breite und Länge heute erörtern können, aber ihr sollt zumindest hören, was noch wichtig ist. Das Zweite, und was Rudolf Steiner, und da wird man jetzt verstehen, warum er sich damit so stark beschäftigt hat, auch die materielle Evolutionslehre. Also das, was mit Darwin, Lamarck und so, Darwin, Haeckel und dergleichen herausgekommen ist, mit dem sich Steiner, also besonders mit Haeckel, eben sehr intensiv beschäftigt hat, ihn ja auch persönlich kannte. Ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Aber da jetzt das geistige Pendant zu finden. Und wenn man schaut, ist das ganz stark drinnen, in dem, also in der Geisteswissenschaft drinnen, das Entwicklungsprinzip. Das aber mit dem Geistigen, jetzt ist jetzt geistig gefasst ist. Ja, der Ich-Begriff überhaupt selber, das ist schon veranlagt natürlich auch bei den deutschen Idealisten. Ich meine, das Ich ist das ununterbrochen Tätige. Wobei ist schon falsch ausgedrückt, weil es ist kein beharrendes Sein, sondern es schafft sich ununterbrochen selber. Es ist da, nur dadurch immer wieder tritt es in Erscheinung, dass es sich selbst schafft, ununterbrochen tätig ist und sich in dem Tätigwerden weiterentwickelt. Das heißt, seine Schaffenskraft immer weiter ausdehnt, zu immer größerem fähig wird, es zu schaffen, über sich selbst hinaus. Weil das ist erst der Anfang, das Ich schafft sich selbst, aber dann geht's weiter. Es schafft auch im Seelischen. Und zwar wirklich so, dass es aus dem Nichts heraus etwas Neues Seelisches erzeugt, beziehungsweise Altes Seelisches ins Nichts zurückführen kann. Völlig weg, weg. Und etwas Ähnliches, aber doch Neues aus dem Nichts heraus zu schaffen. Äußerlich wird man gar nicht merken, denkt man sich, na ja, es ist jetzt ein bisschen verändert. Aber in Wahrheit geht es so radikal, dass es durch den Nullpunkt, durchs Nichts durchgegangen ist. Das wird das Wichtige sein, auch eben in der äußeren materiellen Evolutionslehre, diesen Punkt zu verstehen. Das ist das, wo dann die Leute sprechen also eher von der Mutation, durch die was passiert, dadurch verändert sich was, also der Zufall, der drinnen wirkt. Ja, nur was fällt dazu, was verändert? Es ist nicht ganz falsch, alles, was da drinnen steckt. Es passiert etwas Unvorhersehbares. Und dann spielt es ja für eine Rolle, ob das überleben kann in der Welt und so weiter. Es ist Evolution sicher nicht so zu verstehen. Auch der liebe Gott hat das in seiner Allwissenheit, hat er das alles so geschaffen, dass das von Haus aus alles funktioniert. Nein, das ist ein langwieriger Gestaltungsprozess, der da passiert. Bei dem vieles entsteht, auch vieles zugrunde geht. Aber darin wirkt gerade das Geistige. Aber es gibt immer noch Menschen, die sich vorstellen, der liebe Gott ist sowas wie der große Architekt oder Baumeister oder Ingenieur oder was, der alles schon bis ins Detail vorgeplant hat und nach dem läuft die Schöpfung ab. Das ist überhaupt nicht der Fall. Es geht um den immer wieder neuen Einschlag des schöpferischen Geistes, sei es durch das Göttliche selber oder im Kleinen durch den Menschen. Und da verschwindet was ins Nichts und kommt in leicht oder stärker verwandelter Form wieder heraus. Und das passiert da, wo wir so fest aufklopfen können, ununterbrochen. Wenn ich da hineingehe, jetzt in die Moleküle, in die Atome hineingehe, weiter in die Elementarteilchen und nur in die kleinsten Bestandteile der Elementarteilchen, weil alle Bestandteile des Atoms sind nicht einmal noch richtige Elementarteilchen, sondern bestehen auch noch aus was aber eben alles schon immer dinghaft wirklich ist. Das ist nur für uns ein Hilfsbegriff oder eine Hilfsvorstellung, sich das dinglich vorzustellen. Aber dann komme ich aus einem Grund, wo ich ins Nichts greife. Ins Nichts greife, aus dem aber sofort wieder ein Kraftmoment herauskommt und wieder verschwindet und herauskommt, wieder verschwindet. Und die widersteht mir. Wenn ich meine Willenskraft, der Willenskraft entgegensende, das ist pure Willenskraft eigentlich. Da. In seiner massivsten Form. Auch wenn es nach außen hin so ruhig ausschaut. Aber das sehen die Forscher eh wirklich durch die äußere Forschung, wenn sie tiefer hineingehen, dann sehen sie, dass da alles in Bewegung ist, ununterbrochen. Es gibt nichts Starres eigentlich in Wahrheit. Das ist alles in Bewegung. Ja, müssen wir mal weiter ausführen. Und das Dritte möchte ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Dann haben wir ein Programm fürs nächste oder für die nächsten Male. Die Entdeckung, dass es auch andere Bewusstseinszustände gibt, nämlich unterbewusste Zustände, die Entdeckung des Unterbewusstseins. Also vor allem auch durch Entdeckung mit der Hypnose kann man auf das einwirken und solche Sachen, Suggestion, diese Dinge, dass also im Menschen Prozesse passieren, die völlig unterbewusst bleiben, aber in gewissen Fällen auch ins Bewusstsein gehoben werden können. Also die Entdeckung, dass in unserem Seelenleben viel mehr sich abspielt, als man normalerweise mitbekommen. Und mit diesen Dingen jetzt richtig umzugehen, das ist die große Aufgabe. Und das wird eben nur funktionieren, wenn die äußere Forschung, also die Naturwissenschaften, im weitesten Sinne sich begegnen mit der Geisteswissenschaft. Dann haben wir überhaupt erst Wissenschaft im vollen Sinne. Wir haben jetzt so teilweise halbe Sachen. Jetzt ohne das als Vorwurf zu nehmen. Aber es gehört immer also zu dem, was messbar, wegbar, als Tatsache sozusagen feststellbar ist in der Welt draußen, gehört immer ein Geistiges dazu. Und die Frage ist halt, wird immer mehr sein, ja, ist es ein eher spekuliertes Geistiges? Man kommt damit schon irgendwo weiter, weil gerade instinktiv oder aus welchem Grund auch immer, bringen die gerade die Physiker, aber auch die anderen Wissenschaften sehr viel Mathematik dem entgegen. Und die Mathematik kommt eigentlich aus einem geistigen Erlebnis. Darüber haben wir in den letzten Male schon gesprochen. Es hängt sehr zusammen mit dem Miterleben der Körpermechanik, der Körperbewegungen. Und dieses Ding, da steckt sehr viel Mathematik in der Praxis drinnen, ohne dass es uns bewusst ist. Im Grunde, wenn wir das alles mitkriegen könnten und die Gesetzmäßigkeiten erleben könnten, durch die wir uns mit unserem ganzen Organismus bewegen können, gehen können, Gesten machen können, Dreiecke, Fünfecke gehen können und alles das. Wenn wir das ganz bewusst erfassen könnten, wären wir die genialsten Mathematiker. Die eine geniale Anlage auf dem Gebiet haben, kriegen ein bisschen was von dem mit. Und da sieht man im Übrigen wieder, wie das Geistige, weil man so, ja, die Mathematik, das ist ja sowas ganz was Geistiges. Das, ja, schon, aber sie wirkt gerade in unserem Bewegungsorganismus ganz stark drin, im Bau unserer Knochen drinnen. Wunderbar, diese Bauweise, die da drinnen ist. Die mechanische Tragkraft entwickelt, die unglaublich eigentlich ist und trotzdem eine Elastizität sich bewahrt. Das sind Wunderwerke. So ein Oberschenkel-Halsknochen oder was, überhaupt, dass das möglich wird, den ganzen Körper aufrecht zu tragen. Was fast unmöglich ist eigentlich im Grunde, aber es ist möglich geworden. Aber wie lang hat die Natur, ich sage es jetzt mal bewusst, so gebraucht, bis das möglich wurde? Ja, es gibt erste Versuche, schon bei den Sauriern oder wo die sich dann aufstellen und wo zumindest die vorderen Gliedmaßen für Momente frei werden. Aber das sind alles nur Experimente. Erst bei uns gelingt es wirklich. Nicht einmal bei den Affen und so weiter. Aber wir stammen auch nicht vom Affen ab, sondern es ist umgekehrt. Der Affe stammt von uns ab. Und so hinunter bis zum kleinsten Einzeller. In diesem Sinne möchte ich es für heute gut sein lassen. Ich denke, wir haben in den nächsten Malen da noch einiges aufzuarbeiten. Und es hat schon einen Grund, warum ich vorher so scheinbar so viele Dinge sage, die nicht mit dem Thema zu tun haben, zu scheinen. Aber sie sind eine Vorbereitung darauf.
Danke fürs Dabeisein, meine Lieben.
Danke dir, Wolfgang.
Gerne.
Herzlichen Dank.
Bis zum
Zum nächsten Mal.
nächsten Mal, genau. Danke bei allen, die im Livestream dabei sind.
Danke.
Auch bis
Danke,
zum nächsten
Mann.
Mal.
Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht,
Gute
kleine.
Nacht.
Gute Nacht,
Gute
Alten.
Nacht.
Gute Nacht. So, ich bin auch draußen. Gute Nacht.